Hallo, ich freue mich, euch zum Capsule Talk Nummer 5 begrüßen zu können. Ein Podcast präsentiert von justnetwork.eu und char-ching.de. Wir haben Samstag, den 17.09.2011. Ich bin der Sebastian, auf Just Network unter dem Nickname Edo zu finden und in EVE Online sowie in meiner Corp-Char-ching.de als Anshin San anzutreffen. Bei mir sind wie immer meine beiden Mitmoderatoren, Mark Akwe, aka Soerdi. Hallo du.
Hi, hi.
Und ebenfalls anwesend ist Tobi, aka Klümpchenopa. Grüß dich.
Moin, moin.
Als Gast und zusätzlichen Experten in den Themen, die wir heute besprechen wollen, darf ich Chris Ingame unter dem Nickname Koksa vorstellen. Stell dich bitte mal kurz vor, wer du bist, wie alt du bist, woher du kommst, wie lange du schon EVE Online spielst, welche Spielrichtung dich in EVE Online am meisten reizt und was deine Aufgaben bei uns in der Korps sind.
Jo, hi, wie schon gesagt ist, ich bin Chris, Ingame zu erreichen unter Koksa. Ich spiele seit circa 2 Jahren EVE Online. Hauptaugenmerk liegt bei mir im Bereich der Produktion, im PvE. Und ich bin der Produktionsleiter bei Charging von der T2-Abteilung.
Wunderbar. Du bist ja noch gar nicht so lange bei uns. Du hast im Grunde den Job beerbt, den Tobi vorher gemacht hat. Stimmt das, Tobi? Du warst ja vorher, glaube ich, der T2-Producer, Manager, Chef, Diktator.
Ja, absolut. Aus Real-Life-Gründen, weil ich etwas kürzer treten muss in EVE. Bin ich sehr froh, dass der Kokser den Job übernommen hat und in mittlerweile auch wirklich seine eigene Duftmarke da verbreitet hat. Und ich würde sagen, ich habe einen mehr als würdigen Nachfolger gefunden.
Ja, das glaube ich auch. Ich bin auch heute besonders froh, weil im Grunde mit Marc, mit Tobi und mit Chris 3 absolute Experten vorhanden sind, zumindest für die Themen, die wir so heute besprechen wollen. Die da werden im Speziellen heute die T2-Produktion. Ganz kurz eine Übersicht über die T3-Produktion, wobei wir da gar nicht so tief in die Materie einsteigen. Vorweg allerdings natürlich noch das Moonmining und die dazugehörigen Reaktionen, wo speziell Mark angekündigt hat, dass er mir da unter die Arme greifen wird, weil ich da wie immer mich nicht auskenne und einfach den Fragensteller heute geben werde. Das heißt, von mir braucht ihr heute nichts Sinnvolles zu erwarten. Bevor wir auf jeden Fall loslegen, möchte ich noch ein bisschen Kleinkram abarbeiten, der übrig geblieben ist. Die letzte Capsule-Doc-Sendung liegt ja leider auch schon wieder etwas zu lange zurück. Wie gesagt, ist nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wir arbeiten dran und vielen Dank für eure Geduld bis hierher. Wir haben ja im letzten Capsule Talk 4, ein Gewinnspiel gestartet, unser erstes Gewinnspiel, wo wir einmal die strategischen Karten von EVE Online, diese gedruckte Kalenderversion, verlosen wollten und dazu auch noch ein paar Plexe. Diese Plexe sind ja entstanden durch die Buddy-Werbungen, die wir rausgehauen haben. Wenn Leute neu anfangen wollten, hatten wir die ja geworben und dadurch Plexe generiert. Die wollten wir eben auch wieder zurück an die Community geben. Dieses Gewinnspiel lief am 24.08.2011 aus. Ich erkläre nochmal, was kurz das Gewinnspiel überhaupt war. Wir hatten ja dazu aufgerufen, dass ihr mir auf den Spielernamen Just Network Ingame einen beliebigen ISK-Betrag überweist und gleichzeitig mit dieser Überweisung angibt, wie viel ihr schätzt, dass am Ende von diesem Gewinnspielzyklus zusammenkommt. Und derjenige, der dann am nächsten dran ist, gewinnt eben. Also im Grunde ganz simpel, kennt man von diesen Jahrmärkten, wo irgendwie Reiskörner oder Erbsen in großen Glas sind, wo man dann raten muss, wie viel da drin ist. Das gleiche Prinzip haben wir hier gemacht. Uns gefällt das eigentlich, macht jetzt auch nicht so viel Arbeit, ist unkompliziert, versteht jeder, ist jetzt auch gelaufen. Und dieses Gewinnspiel möchte ich auch heute auflösen. Die Gewinner, wir fangen mit den Gewinnern an. Muss ich ein bisschen was dazu sagen? Gewinner Nummer 1 ist Ingame Godhand. Jetzt ist das natürlich ein bisschen peinlich, weil wenn ihr euch dann erinnert, im Capsule Talk 4 war Godhand unser Gast. Denn Godhand ist einer unserer eigenen Corp-Member. Der hat ja letztes Mal speziell das Mining erklärt, weil er auch bei uns der Mining-Chef ist. Er hat dummerweise eigentlich in Anführungszeichen, er hat halt eben gewonnen und hat auch seine Preise bekommen. Ich habe die jetzt auch schon zugewiesen. Ich möchte das nur ganz offen sagen. Also es war nicht irgendwie, dass der da unfaire Vorteile hatte, sondern er hat halt einfach durch Zufall am nächsten getippt und dadurch gewonnen. Ich habe kein Wort nach außen dringen lassen irgendwie, wie viel ISK zusammenkam oder was. Also wie gesagt, ist einfacher Zufall. Platz 2 ist noch peinlicher, weil das ist ebenfalls ein Judging Corp Member. Und Platz 3 dann wiederum hat eben auch ein Plex gewonnen, habe ich in-game benachrichtigt, ist dann nicht von Judging. Ich möchte einfach nur dazu aufrufen, also es haben mehr als 3 Leute teilgenommen, also da braucht jetzt keine Angst haben, dass das irgendwie gefaked ist oder so. Es haben so, glaube ich, um die 100 Leute teilgenommen. Das ist jetzt gar nicht so viel. Wenn man nach unseren Listener-Zahlen gehen des Podcasts, müssten eigentlich viel mehr mitmachen und die Leute waren halt zu faul. Ich meine, ist halt für die Leute, die jetzt mitgemacht haben und auch teilweise von mehreren Chars überwiesen haben. Gotent hat es, wie gesagt, so ein bisschen auch gestreut und dadurch sich mehr Chancen rausgeholt, was ja erlaubt ist. Möchte ich einfach dazu aufrufen, wie gesagt, ihr könnt gerne mitmachen. Die Chancen sind nicht so schlecht, wenn nur so wenige Leute mitspielen. Aber wir werden auf jeden Fall die Plexe und die anderen Preise, die wir haben, auf diesen Weg raushauen. Und wenn am Ende nur 10 Leute mitmachen, dann haben mal die 10 Leute sehr gute Chancen, überhaupt was zu gewinnen. Der Endbetrag übrigens war 108.785.000 ISK und ein paar zerquetschte. Gotthand hat Platz 1 mit 100 Millionen gemacht, also ein ganz runder Tipp. Der zweite war dann 132 Millionen Tipp und Platz 3 war 55 Millionen Tipp. Also die waren jetzt auch nicht super nah dran, aber nachdem da wirklich die Schätzungen von nur ein paar 10.000 ISK bis mehrere zweistellige Milliardenbeträge getippt wurden, habt ihr jetzt so ein kleines Fenster, wo ihr vielleicht sehen könnt, wo das beim nächsten Tippspiel hingeht? Marc, hast du mitgetippt? Habe ich dir das verboten? Ich glaube, Tobin und Marc,
Wir
hatte ich
waren
euch
genau
untersagt, das zu
untersagt,
sagen?
aber an der Stelle möchte ich einfach mal sagen,
Okay.
vielleicht war unser Gott hängt einfach am geschicktesten. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner an der Stelle natürlich.
Ja, auch Glückwunsch von mir an alle, die gewonnen haben und auf ein neues. Ne? Macht wieder schön alle mit. Und ja, du hast uns verboten mitzumachen, mal davon abgesehen, dass ich keine API-Keys habe. Deswegen mache ich sowieso nicht mit.
Aber wie gesagt, ich habe auch selbst Marc, da war Marc ja ein bisschen angesäuert, weil er zwischenzeitlich mal gefragt hat, wer denn sowas getippt hat, weil er wohl nur sieht, wie viel Geld zwar auf dem Konto war, aber nicht gesehen hat, wer das überwiesen hat. Also ich habe nicht mal Marc, das ist mein CEO gesagt, während des Gewinnspiels, was Sache ist. Und also wie gesagt, da wird auch nicht geschummelt. Das nächste Gewinnspiel machen wir ab heute. Wie gesagt, wir haben heute den 17.09.2011. Geht jetzt bis zum 30.09.2011. Ihr überweist bitte an den Ingame-Nick Just Network. Der ist auch in der Charging Corp. Also da gibt es keine, da braucht ihr ja nicht auf irgendwelche Faker reinzufallen. Überweist ihr einfach wieder einen beliebigen ISK-Betrag. Wir haben das den ganzen Countdown auf null gesetzt oder haben wir jetzt beschlossen, Marc, dass
Nee,
wir
das
das
bleibt
auf
drin.
108 Millionen aufbauen?
Ja.
Okay, also dann denkt dran, wir lassen das Geld, wird ja auch, wenn genug da ist, damit sich was lohnt, damit man was machen kann, auch wieder da zum Beispiel Plex gekauft und der dann auch wieder verlost. Also wir lassen die 108 Millionen 785.000 im Topf. Und alles, was jetzt hat, bis zum 30. September an Geld reinkommt an ISK, wird eben auch summiert. Und ihr müsst jetzt eben mit der neuen Schätzung, wie gesagt, wieder raten, wie viel zusammenkommen könnte. Und überlegt mal, es gibt so ein paar Tricks, wo man das so ein bisschen streuen kann, um seine Gewinnchancen vielleicht zu erhöhen. Aber ich wünsche euch viel Spaß und ich würde mir sogar wirklich hoffen, dass auch mal einer unter den Top, das mehr als einer unter den Top 3 ist, der nicht bei Cha-Ching ist. Weil das wirft so ein bisschen komisches Licht, aber kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Soweit so gut. Ihr wisst Bescheid. Ich schreibe das auch nochmal in die jeweiligen News und im EVE-Forum in den Thread, dass ihr Bescheid wisst. Ansonsten möchte ich den Löffel noch an Marc abgeben. Hast du noch irgendwas Wichtiges, was Interessantes, was du loswerden möchtest heute?
Nur Corp News. Wir haben eine 0-0-Allianz gefunden, was mich sehr freut. Wir sind jetzt bei den Evox. Und ja, ansonsten eigentlich. Vielleicht im Laufe der Sendung nochmal.
Evox.
Evox. Evox.
Was ist Evox? Gibt
Evox.
ja auch Evoki und Evox. Was ist da der Unterschied?
Der Unterschied ist ganz einfach, dass Evoki eine sehr, sehr gute PvP-Allianz ist und die Evox gehören dazu, aber da sind die Regelungen, was das PvP angeht, nicht ganz so dramatisch hart. Und wir üben ja alle noch fleißig und vielleicht schaffen wir es ja dann nachher auch mal die Allianz zu wechseln.
Aber unsere Einladung, dass wir noch Korbleute suchen, die steht noch.
Aber natürlich, gerade was jetzt PvP angeht, wird in nächster Zeit sehr viel bei uns los sein. Alle anderen Bereiche bei Cha-Ching, ne, wie Wurmloch, wie die T2-Abteilung, wie ne, Mining und so weiter und so fort, sind natürlich immer noch hochaktuell bei uns. Wenn ihr Interesse habt, guckt einfach unter www.cha-ching.de mal nach und schaut es euch an.
Dann kommen wir zueinander. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wenn sonst weiter nichts ist, fangen wir auch wirklich wieder mit den Themen an. Und ich hatte es vorhin schon im kurzen vorgestellt. Wir möchten anfangen heute mit dem Moon Mining, weil da auf das, was da rauskommt, im Grunde alles andere, worauf wir heute noch eingehen wollen, so ein bisschen aufbaut. Was ist Moon Mining? Und wer kann zum Beispiel alles Moonmining machen? Mark, kannst du da so eine kurze Einführung mal kurz geben, was das überhaupt ist?
Ja, also man hat die Möglichkeit in EVE-Universum in Systemen, die einen Sechs-Status von unter 0,3 haben oder ab 0,3, Materialien aus dem Boden zu ziehen. Da wird eine POS für benötigt. Wenn man die in POS aufgestellt hat und die entsprechenden Module dran gepackt hat, kann man eben dieses Moon Mining betreiben. Rausgezogen werden Rohmaterialien, die nachher für die T2-Produktion benötigt werden, aber noch veredelt werden müssen.
Okay, aber das ist jetzt nicht zu vergleichen mit dieser PI-Geschichte. Also das ist was völlig anderes jetzt.
Es ist was total anderes. Diese PI-Geschichte ist ja nachgerüstet worden. Es ist ungefähr so, man stellt eben die Module auf und kümmert sich dann einmal die Woche drum. Ne? Und PI ist ja ein Ding, wo man auch durchaus dann öfters mal was dran machen muss.
Moon Mining selbst, wer macht das? Also gibt es da speziell Leute, die nur Moon Mining machen? Oder ist es, wie du gerade vielleicht schon so angesprochen hast, einfach etwas, was man so nebenbei laufen lässt, was man einmal anstößt und dann läuft's? Wie verhält sich das? Wer macht das?
Also in den meisten Allianzen ist es so, also wir reden jetzt hier von 0-0-Allianzen, die auch Gebiete halten, ist es so, dass die Allianz die besten Monde für sich beansprucht und davon dann eben eine Refinanzierung macht oder eben gewissen Corps, die sich hervorgetan haben bei der Eroberung eines Systems oder sowas, eben die Erlaubnis geben, diese Monde zu bewirtschaften. Es gibt auch mutige Einzelspieler oder kleinere Corps, die in einem Low-Sec sich einen Mond ergattern und versuchen, den dann zu bewirtschaften. Ist natürlich ein sehr hohes Risiko dabei, weil die Possen können natürlich auch weggeschossen werden.
Wenn du sagst, man braucht auf jeden Fall eine POS, um das zu machen, da komme ich gleich zu den Voraussetzungen. Einmal, was brauche ich als Pilot, also skilltechnisch spezielle Voraussetzungen und was ist so die Infrastruktur, die ich aufstellen muss? Langt mir da, wenn ich irgendwie mit einer Frick hingehe und habe da irgendeinen Bergbaulaser, den ich da draufballer? Oder was ist auch mit der POS? Wo kriege ich die her? Wo stelle ich die auf? Warum stelle ich die auf?
Ja, wie gesagt, brauchst du eine POS, dementsprechend natürlich dann auch die Anchoring-Skills dafür. Das Moon Mining an sich selber braucht keine Skill-Voraussetzungen, weil das ein Modul ist, was an der POS geplaced wird. Es wäre sinnvoll, wenn man wissen möchte, was in diesem Mond drin ist, den Mond vorher zu scannen. Da braucht man dann Core-Scan-Probes für
Da kommen wir
und
dann auch noch dazu,
genau.
im praktischen Teil, da unterbreche ich
Ne,
dich mal
also.
kurz, wo wir noch ganz praktisch erklären werden, wie überhaupt der Start so ist. Ich denke, wir bleiben gerade mal noch bei der Übersicht, was Moon Mining ist. Okay, ich habe also meine Skills und meine Anchoring Skills und ich habe auch das Geld, um mir irgendwelche Module auf dem Markt zu kaufen, womit ich eine POS aufstellen kann. Und brauche ich sonst noch irgendwelche Schiffe oder brauche ich noch irgendwie Agenten oder muss ich noch Missionen fliegen, um dann irgendwie
Nein,
damit was zu
nein.
machen? Oder war es das dann
Überhaupt
schon?
nicht. Überhaupt nicht. Ne? Das ist alles, was du benötigst, diese Posten, freien Mond natürlich, ja. Und irgendwie die Möglichkeit, diesen Mond dann auch zu verteidigen, weil die Materialien, die man da rausholt, sind mitunter sehr wertvoll. Und darum drehen sich viele 0-0-Kriege, ganz einfach, weil diese begehrten Monde ne, wirklich in die Milliardengewinnspannen gehen und da kloppen sich natürlich die großen Allianzen drum.
Ja, ist das wirklich ein Grund? Wusste ich
Ja,
jetzt zum Beispiel
definitiv.
nicht. Also, dass man sagt,
Definitiv.
da sind 5 Monde, die das und das ausspucken, die wollen wir haben, also machen wir die anderen platt.
Ja, genau.
Okay, nicht schlecht. Wie gesagt, habe ich jetzt so auch noch nicht gewusst. Gehen wir weiter. Wie schnell kann ich Moonminer werden? Also, ich habe jetzt einen neuen Char angefangen, irgendwie. Ich habe vielleicht auch schon ein bisschen Asteroiden abgebaut und jetzt beschließe ich, ich möchte da einen Mond bewirtschaften. Ich bin jetzt so ein Einzelkämpfer oder in einer kleinen Korb. Wie lange dauert das, so eine POS aufzustellen? Dauert ja wohl nicht lang und das Kaufen kann man auch jederzeit im Markt. Bis ich so die ersten Resultate habe, wie schnell geht das vor sich?
Ja, wenn du die Module aufgestellt hast, dann laufen die erstmal. Genaue Cycle-Zeiten weiß ich jetzt gerade nicht. Aber als anfangs Jungeinsteiger oder sowas würde ich vom Moon Mining abraten, weil das POS aufstellen allein verschlingt fürchterlich viel Geld. Man braucht Frachter-Skills, um auch das Zeug wieder wegzutransportieren. Und da das alles im Low-Sec stattfindet, sollte man schon was fliegen können, was sich tarnen kann. Und vielleicht dann auch Freunde haben, die einen zur Not bei der Verteidigung der POS helfen. Also für Einsteiger ist das eigentlich eher nichts.
Mal
Okay,
auch für
habe ich
Einzelkämpfer
verstanden.
nicht, ne? Weil man braucht ja zumindest eine Korb oder Rechte in einer Korb, um überhaupt eine POS aufstellen zu können.
Ja, davon
Wie
mal
meinst du
abgesehen.
das? Was für
Als
Rechte
Einzel
sind das, die ich brauche?
ähm, Willst du?
Mag, ruhig. Erzähl ruhig. Ja.
Du kannst als NPC-Korb-Angehöriger kannst du keine Posten stellen. Das geht nicht. Das heißt, du musst dir entweder selber eine Korb gründen oder dich in einer Korb bewerben, die dir erlauben, eine Post aufzustellen. Weil das ist auch nicht selbstverständlich.
Ah, okay. Ja gut, gut, dass man das weiß. Also sprich, als neuer Pilot sollte man sich das erstmal abschminken. Die ersten Monate hat man sowieso die Skills nicht und wahrscheinlich auch nicht das Geld. Geld ist auch das gute Stichwort, um überhaupt Moonmining anfangen zu können. Wie gesagt, ich muss mir die Post erstmal anschaffen. Ich möchte jetzt einen Mond bewirtschaften zum Beispiel. Welche Investitionen muss ich da erstmal tätigen, damit das wirklich läuft?
Also es ist marktabhängig und ich gehe mal von 500 Millionen aus ungefähr. Ne? Dann hat man den Tower, man hat die Module, die Bewaffnung und dann kann man loslegen sozusagen, wenn man das alles aufgestellt hat.
Wo ich Moonminern kann, hast du ja im Grunde schon recht gut erklärt, also LowSec. Und da gilt aber dann auch mindestens 0,3. Hat es irgendeinen Grund? Es gibt doch auch in den höherwertigen Systemen, glaube ich, Monde, ne? Also
es gibt im 0,3. Es gibt im ganzen EVE-Universum Monde, aber man kann das Modul halt nicht benutzen. Ne? Genauso wie man für die Reaktion nachher auch LowSec braucht, beziehungsweise 0,0.
Was man da im Speziellen dann an der Post noch für Module und so braucht, da gehen wir nachher noch kurz auf einen Praxisteil. Kommen wir mal zum Allerwichtigsten wieder. Das ist die Asche, die Kohle, die Knete, die wir verdienen können oder auch ausgeben müssen, um dann verdienen zu können. Wie viel kann ich als Moonminer verdienen? Also ist das immer gleich oder ist es dann auch wieder standortbezogen? Und ja, wie verhält sich das?
Es ist ganz stark davon abhängig, welche Ressource du abbauen kannst. Also ne, du kannst sehr viel abbauen, wo du die Postkosten nicht mal finanziert kriegst. Das heißt, du musst dir schon irgendeine Ressource suchen, die interessant ist. Und da reicht ein Blick auf den Markt, welche Mondmaterialien gerade sehr, sehr teuer sind. Und diese Monde sind leider aber auch nur in den 0-0-Gebieten zu finden, die eben die Global Player in EVE unter sich aufgeteilt haben, ne, und auch regelmäßig dann sich deswegen auch die Körper einschlagen.
Wunderbar. Also das heißt, es ist wie bei den bei Mining allgemein mit den Asteroiden. Ich habe verschiedene Belts bzw. Materialien, verschiedene Steine, in dem Fall Monde, wo verschiedene Materialien drinstecken. Und die sind dann auch so ein bisschen sortiert. Das heißt, das teuerste oder was mir am meisten im Grunde an ISK irgendwie einbringen könnte, ist halt auch in den tiefen 0-0-Gebieten oder allgemein im 0-0. Und die anderen nicht so hochwertigen oder profitablen sind dann auch anderen Leuten im Low-Sec zum Beispiel so ein bisschen zugänglich. Du sagtest, teilweise kriegt man noch dann nicht mal das Geld raus oder rein, was man ausgeben muss für die Post und so, die muss ja auch unterhalten werden. Macht man das dann überhaupt, weil man sagt, ich brauche auf jeden Fall die Materialien oder lässt man es dann auf jeden Fall sein?
Also, wenn man einen Taschenrechner bedienen kann, lässt man es natürlich sein. Ne? Gibt natürlich auch Situationen, da muss man sowieso eine Post aufstellen und weiß dann nicht, was man noch machen soll mit dieser Post. Zum Beispiel, wenn man eine Jump Bridge irgendwie etabliert oder sagt, wir brauchen das für irgendwelche dicken Pötte zu parken, dann kann man sowas noch nebenbei machen, ne, weil die Post hätte man sowieso gestellt.
Sache Zeitfaktor ist ja auch nicht unwichtig. Was muss ich so an Zeit einplanen und reinstecken, um so einen Mond zum Beispiel mit einer Post irgendwie zu unterhalten? Muss ich da alle paar Stunden nachgucken und was abholen oder was hinbringen? Oder langt das, wenn ich da einmal in der Woche kurz vorbeigucke und einfach das, was rausgemeinert wurde, mir abhole? Wie verhält sich das?
Also von den Post-Nachladezeiten, also der Post-Fuel an sich, das sind immer so 20 Tage, die man benötigt. Bei den Mondgeschichten kommt auch ein bisschen drauf an, wie man es einstellt. Man kann natürlich auch mit Lagern arbeiten. Da ist es dann, ich glaube, mindestens einmal die Woche oder so war das, dass man dahin muss.
Das heißt, ich habe da meine Post, habe da mein Abbaumodul, mein Harvester und stelle dann einfach noch ein paar Silos, heißen die ja, glaube ich, in-game dazu.
Du musst, dann reingefüllt wird. Du musst. Also du musst ein Silo hinstellen, wo es dann reingeleitet wird. Und wenn dieses Silo voll ist, dann ist es halt voll. Ne? Und dann.
Ja, man kann sich das vorstellen, dass man halt einen Lagerplatz hat, wo die Rohmaterialien liegen. Dann läuft das durch die Fabrik durch, die das Ganze verarbeitet. Und am Ende ist ein Silo, wo dann halt das veredelte Material reinkommt. Auch das Lager sowohl als auch das Silo haben ja nicht ohne Ende Kapazität. Das Lager ist irgendwann mal leer, beziehungsweise der Silo ist irgendwann mal voll. Dann stoppt die Produktion, wenn man sich daran nicht drum kümmert.
Aber trotzdem hört sich das für mich so ein bisschen an, als wenn es so Easy-Mode ist. Also man guckt da alle paar Tage mal kurz vorbei, holt was ab, schippert irgendwie für die Post Zeug hin und ansonsten arbeitet es so vor sich hin. Na, ausgenommen jetzt natürlich, die Post wird angegriffen und ich muss da verteidigen und sowas. Aber das ist ja jetzt erstmal fernab
Na,
der
also
normalen
Easy
Arbeit.
Mode ist es definitiv nicht, weil allein die Tatsache, dass das im
Nicht?
Low-Sec oder im 0-0 ist, ja, du hast immer die Chance abgeschossen zu werden. Und es ist sehr, sehr ärgerlich, wenn du da hinfliegst und ne, gerade irgendwie ne, deine ganze Ausbeute eines Monats dabei hast und du wirst einfach kaputt gemacht. Ne, und dann hast du nichts davon.
Wie sieht es denn bei uns praxisbezogen aus bei Chaching? Haben wir irgendwelche Monde? Betreiben wir überhaupt Moon Mining? Wie ist da denn der aktuelle Status? Vor allem, weil sich ja bei uns jetzt mit 0-0 und so ein bisschen was geändert hat.
Da möchte ich nicht zu sagen.
Aber hatten wir schon mal Moon Mining betrieben oder sagen wir, das lohnt sich für uns nicht? Ist zu viel Zeitaufwand, wir kaufen das lieber am Markt. Die Mengen, die man jetzt hat, bräuchte, wenn man viel herstellt zum Beispiel.
Also es kommt aufs Gebiet an, wo man eben Zugriff drauf hat. Ne? Muss man halt gucken, wenn man keine andere Möglichkeit hat. Also man braucht ja für die Weiterverarbeitung immer mehrere Materialien und alles, was man nicht selber herstellen kann oder so, muss man natürlich dann zukaufen, wenn man was machen möchte in der Richtung.
Dann nähern wir uns einfach mal den Praxis-Dingen. Und zwar, ich habe jetzt beschlossen, oder meine Corp hat beschlossen, wir fangen jetzt halt an mit Moon Mining. Und wir müssen uns jetzt erstmal überlegen, was wollen wir überhaupt machen? Was brauchen wir dafür? Wo fangen da die Überlegungen schon an? Also heißt das, wenn ich jetzt irgendwas Bestimmtes herstellen möchte, dann brauche ich ja schon mal bestimmte Materialien. Und wir haben ja gerade gehört, die verschiedenen Materialien kriege ich auch in unterschiedlichen Monden. Also fängt da der Gedankengang an, wenn ich sage, ich möchte das und das herstellen? Da muss ich das und das abbauen. Wo kriege ich dann überhaupt eine Ahnung, wo solche Monde zu finden sind? Fliege ich dann einfach wild durchs Weltraum und scanne jeden Mond, der mir im Weg ist? Oder wie läuft das ab?
Das kannst du natürlich gerne machen. Es gibt die Möglichkeit, über Dotlan erstmal nachzuschauen, weil in Dotlan gibt es in vielen Systemen schon
Das ist
Informationen.
eine Webseite,
Genau.
wo ich da drauf kann.
Ja. Gibt es eben schon viele Informationen über die Monde, sind natürlich bei weitem nicht alle drin. Im Low-Sec lohnt es sich eigentlich eher zu gucken, ne, dass man selber scannt. Aber bei uns war eben die Überlegung, okay, wir wollen was machen und ich würde dann immer als Erste gucken, ja, was habe ich selber? Was kann ich aus diesem Mondmaterial herstellen und wie ist da so der Profit? Lohnt es sich eher dann, das Zeug, was ich vielleicht abbaue, direkt zu verkaufen? Das geht natürlich auch, ja. Oder mache ich dann noch eine Reaktion draus?
Also das ist dann die Weiterverarbeitung im Grunde.
Genau.
Wie sieht denn ungefähr so die Übersicht aus? Kann man sagen, alle profitablen Monde und so weiter sind belegt oder gibt es da so viele von, dass man immer noch sagen kann, okay, wenn ich lang genug suche, finde ich irgendwo einen freien Mond? Oder muss ich da immer damit rechnen, dass alles schon belegt ist und ich mir da
Eine
irgendwas
Frage, wie
reinboxen
man
muss?
profitabel
Definiert, ja. Ja, so.
definiert. Ja, also profitable Monde sind sicherlich noch frei. Die wirklich hochprofitablen Monde, das sind natürlich dann halt auch Dinge, um die sich wirklich Kriege drehen. Und die sind in der Regel auch schon belegt. Also man wirklich von Milliardenbeträgen im Monat spricht. Ja, was ich noch anmerken wollte zu den Monden, ist, dass diese Mondmaterialien, das ist eine statische Geschichte. Das heißt, es ändert sich nicht. Der Mond, der ein bestimmtes Material hat, das wird er auch zumindest Stand heute immer haben. Also da ändert sich nichts. Deshalb ist es auch mit der Datenbank, sobald da irgendwelche Werte eingepflegt sind, die haben auch nach wie vor Gültigkeit und erstmal für alle Ewigkeit, es sei denn, es wird da in Zukunft noch was geändert.
Ja, ich glaube, da war irgendwas, wollten sie irgendwas drehen. Ich bin mir aber nicht sicher. Das war irgendwas, was ich am Rande mal mitgekriegt habe.
Also
Auf
ich
jeden
habe mir
Fall.
überlegt, ich möchte das und
Genau.
das produzieren und ich brauche dafür die und die Monde. Wie fange ich dann an? Also ich steige, du hast ja schon mal kurz angerissen, ich steige also in mein Schiff ein und pack mir irgendwelche Sonden ein und dann geht's los. Dann stehe ich vor der Station. Was mache ich?
Genau, also man muss erstmal wissen, wo man scannen möchte. Wie gesagt, 0.3 ist so das Ding, wo es anfängt. Sucht sich die Monde, hat ein Schiff dabei, was natürlich diese Probes, Discovery Probes heißen sie, glaube ich. Müsste nochmal nachgucken im Markt. Steht aber auch bei der Sondenbeschreibung dabei. Ja, wenn man dann eben zu diesem Mond geworbt ist, richtet man sich auf diesen Mond aus. Deswegen empfiehlt es sich, die Overview die Monde einblenden zu lassen und fliegt erstmal in die Richtung des Mondes, bis man so Fullspeed hat. Und dann schickt man da eine Sonde hin. Und man hat dann bei diesem Scanner-Tab hinten einen Reiter, der nennt sich Mondanalyse. Sollte in diesem Mond dann eine Ressource drin sein, wird nach einer gewissen Zeit, entweder halbe Stunde oder 10 Minuten, es kommt auch auf die Sonne an, wird dort einem gesagt, ja, ne, da ist das und das drin. Und das war es eigentlich auch schon. Wichtig ist nur, dass man das System nicht verlässt, weil sonst wertet ihr die Proben nicht aus. Man muss also dann schon die Zeit warten, bis man das Ergebnis hat.
Ja gut, aber man, wenn man ein System hat, wo dann sagen wir mal bis zu 50, 60, 70 Monde teilweise haben kann, hat man erstmal ein bisschen was zu tun.
Ja, besonders da meine Scan-Trick nicht mehr als 11 Sonden reinkriegt in den Cargo, muss man da auch mehrfach hin, wenn man da...
Ja.
Ja.
Also ich habe meinen Mond gefunden und sage, den will ich haben oder das Zeug, was auf dem Mond ist, will ich haben. Gibt es da eigentlich verschiedene Sachen auf so einem Mond oder steht jeder Mond für eine Sorte an Rohmaterialien?
Nein. Mond kann, glaube ich, 2 Sorten Mondmaterialien haben.
Nee, auch mehr.
Kann, aber muss
auch nicht. Noch mehr?
Okay. Auch mehr. Okay, also der hat jetzt zum Beispiel meine 2 Materialien, gehen wir davon mal aus, wo ich sage, die möchte ich haben. Jetzt wissen wir brauchen eine Post. Das heißt, erstmal muss ich gucken, ob ich überhaupt eine Post aufstellen kann, ob ich in der richtigen Korb bin, ob ich überhaupt darf, ob ich in einem Gebiet bin, wo das halbwegs sicher ist. Nicht, dass es irgendwie direkt mir weggeschossen wird oder so. Und dann hole ich mir einfach so einen Tower, so einen Post-Tower, den ich aufstellen möchte. Gibt es da irgendwie speziell für Moonmining oder kann ich da einfach irgendeinen nehmen?
Also die Tower haben alle unterschiedliche Eigenschaften. Zum Beispiel die Kaldari haben eine recht hohe CPU-Geschichte, was sie für Posten, wo viele Labore dran sollen und so weiter und so fort interessant macht. Die Galente haben zum Beispiel eine größere Silogröße. Also die kriegen einen Bonus auf die Silos. Und das ist natürlich dann auch sehr interessant, weil gerade beim Moonmining, ne, produziert man ja etwas an einer Post, wo man umso größer das Lager ist, umso seltener hin muss. Also ja. Und dann gibt es natürlich auch noch die Geschichten der höchstpersönlich privaten Vorlieben, wenn man die Möglichkeit hat, in einem System irgendwie dann noch Eis zu minern und das gerne selber machen möchte, ne, dann sollte man eben darüber dann auch nachdenken.
Aber es gibt da schon so ein bisschen, wo man aufpassen sollte und sich informieren sollte, was man machen möchte. Also wo man sagt, okay, der eine hat halt mehr Lagerkapazitäten irgendwie und beim anderen wäre ich vielleicht effektiver dafür. Dafür müsste ich irgendwie öfters hin, um meine Silos zu lernen zum Beispiel. Korrekt?
Also die Menge, die abgebaut wird, ist bei allen Posten gleich.
Ja, grundsätzlich kann man das mit jeder Art Post machen. Es geht dann halt nur in die recht speziellen Bereiche, das letzte noch rauszuholen. Da unterscheiden sich in feinen Nuancen.
Ja, also da wollen wir auch gar nicht jetzt speziell drauf eingehen. Wer da sich tiefer einsteigen möchte, der liest sich da sowieso noch konkreter ein und wird das dann schon herausfinden. Nehmen wir trotzdem mal so eine kurze Infrastrukturaufnahme von so einer Post an. Was brauche ich? Also ich habe meinen Tower. Das meine Post überhaupt bildet. Dann brauche ich ein paar Silos, habe ich gehört, aber ich brauche überhaupt noch irgendwas, womit ich die Materialien aus dem Mond rausbekomme und irgendwas mit denen machen kann. Was brauche ich auf jeden Fall an Modulen, um grundlegend eine Moonmining betreiben zu können?
Ja, den Tower, wie gesagt. Ne? Dann gibt es die, Moment, ich guck grad. Die Harvester gibt es.
Die Harvester?
Genau. Ja. Ne? Die wirst du auf jeden Fall brauchen. Und ich bin gerade unsicher, ob man das mit dem Silo machen kann. Es gibt nämlich auch noch diese Storage Arrays.
Also ich kann man dann nämlich irgendwas. Auch noch nehmen. Also im Grunde brauche ich nur 3 Teile. Ich brauche meinen Tower, ich brauche meinen Harvester, der die Materialien überhaupt aus dem Mond rausholt. Und wenn ich sie aus dem Mond rausgeholt habe, muss ich sie auch noch irgendwo in eine Aufbewahrungsmöglichkeit stecken. Ich habe jetzt gelesen, irgendwie, dass das wohl halt Silos im Normalfall sein soll.
Ja. Ne, man kann natürlich auch noch ein Coupling Array benutzen und so weiter und so fort, aber das sind Feinheiten, ne, wenn man die Sachen, also, ne, diese Coupling Arrays
zum Beispiel. Aber ich
habe
die... Ja? Ja, red aus.
Die Coupling Arrays sind in manchen Situationen ganz nützlich, weil wenn du was rausnehmen möchtest aus einem Silo, musst du dieses Silo offline schalten. Und wenn du ein Coupling Array dazwischen packst, hast du eben nicht den Verlust. Wenn eben in dem Moment gerade produziert wird, wäre die Charge, die du produzieren würdest, wäre weg.
Was ist denn ein Coupling Array?
Ja, das ist auch ein Modul. Das ist ein Kopplungsmodul.
Was hat das für eine Funktion?
Es wird als Puffer dazwischen geschaltet. Als Puffer.
Mhm. Okay. Ja. Gut. Also ich habe meine Materialien dann am Ende auf jeden Fall in meiner Aufbewahrungsmöglichkeit. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das ein Silo ist. Super. Was habe ich jetzt davon? Ich habe das in meinem Silo. Muss ich das jetzt weiterverarbeiten? Muss ich das veredeln? Kann ich das direkt mit dem Frachter abholen und verkaufe das dann im Markt? Was mache ich jetzt damit?
Ja, im Endeffekt ist das dir überlassen, was du damit anfangen möchtest. Du hast dann eben, wenn du erfolgreich alles aufgestellt hast und so, eine Produktion, die dir regelmäßig dann eben irgendeinen Rohstoff generiert. Manche machen es direkt so, die machen an derselben Post auch schon direkt eine Reaktion, um das Zeug weiterzuverarbeiten, um natürlich dann noch mehr Geld damit zu machen. Wenn man ganz, ganz viel Glück hat, kann man zwei Rohstoffe an einem Planeten, an einem Mond abbauen, womit man auch schon mal eine Reaktion machen kann. Oder man hat eben im selben System mehrere Possen stehen und ne, baut den einen Grundstoff da ab und den anderen da und schmeißt sie dann halt zusammen.
Was ist
Das ist
denn
die.
eine Reaktion? Was ist das?
Also müssen wir unterscheiden in komplexe und simple Reaktionen. Und das ist ja fast schon wieder so ein Ding für sich. Gibt da
Ja,
sehr
aber
viele
dafür sind wir ja
Listen.
da, für die Dinge für sich.
Ja, es gibt da sehr viele Listen im Netz. Ich muss mal gerade hier meine Tabelle aufrufen. Also es gibt insgesamt 20, wenn ich mich recht entsinne, Mondmaterialien, die man abbauen kann, die in einer bestimmten Kombination eine simple und danach dann eben eine komplexe Reaktion kann man daraus herstellen. Man braucht für eine komplexe immer zwei verschiedene simple Reaktionen. Und ja, die komplexen werden nachher in der T2-Produktion benötigt, um die Subkomponenten für T2-Items herzustellen.
Ja,
dann schlüsseln wir das
ganz
einfach
simpel
mal kurz auf.
ausgedrückt, man macht aus Mondmaterial A und Mondmaterial C, macht man, die pappt man zusammen und am Ende kommt ein Produkt raus. Das ist eine Reaktion, die stattfindet. Wenn man das noch weiter verarbeiten möchte, hat man vielleicht noch Mondmaterial B und Mondmaterial D. Das macht man auch wieder zu einer Reaktion zusammen. Und die beiden Reaktionen aus den vier Mondmaterialien, die man erhält, kann man dann wieder kombinieren zu einer komplexen Reaktion. Richtig, Marc?
Genau, richtig.
Aber das ist jetzt erstmal alles noch irgendwie mehr oder weniger für den Endbenutzer unbrauchbar. Also das ist jetzt nicht, dass da direkt schon irgendwie eine Munition rauskommt, sondern das ist einfach Material, was ich dann wiederum verwenden müsste, um damit später was zu bauen, wozu wir nachher noch kommen, korrekt?
Ganz richtig, genau. Es ist vergleichbar mit einem Tritanium, ne, das man ja auch für bestimmte Sachen dann nachher braucht. Ein Grundstoff.
Ja, dann schlüsseln wir das einfach nochmal kurz übersichtsmäßig auf. Also wir haben unsere Post am Mond, der baut Rohmaterialien ab. Aus diesen Rohmaterialien, da brauche ich mindestens zwei verschiedene, dass ich da eine simple Reaktion, also das ist ein weiteres Material dann im Grunde, habe, brauche ich zwei verschiedene Rohmaterialien. Mit diesen simplen Rohmaterialien wiederum kann ich dann wiederum zwei verschiedene simple Reaktionen nehmen und daraus eine komplexe Reaktion machen. Und
Richtig?
was mache ich dann mit den komplexen Reaktionen?
Ja, da kann man an Koksa weitergeben, weil das ist nämlich genau einer der Stoffe, womit er tagtäglich umgehen muss.
Also da gehen wir da jetzt im Grunde in die T2-Produktion, meinst du?
Richtig, genau.
Da geht's
Ja, dann
da geht's eigentlich in die Komponentenproduktion.
in die Komponentenproduktion. Das heißt, es hat jetzt erstmal mit der T2-Produktion noch nicht so viel zu tun, oder ist das
Oh,
eher
doch,
einfach nur
indirekt,
Rauchscheißerei?
indirekt, indirekt.
Nein, nein, oh, doch, das hat sehr viel mit der T2-Produktion zu tun, weil diese Komponenten brauchst du auch nur für die T2-Module, die du herstellst.
Also das kann
Oder
ich jetzt auch
Schiffe.
wiederum nicht für irgendwas anderes verwenden.
Nein.
Also ich sage, ach, das kann ich mir jetzt irgendwie hier in meine Plasmakanone reinbasteln oder in meinen Sensor, den Modul irgendwie in meinem Schiff und dann kann ich da was Tolles mitmachen,
Ja,
sondern das ist wirklich
im
nur zur
Prinzip ist es
Weiterverarbeitung
so,
gedacht.
dass wenn man ein Auto bauen will, dann hat man vielleicht jetzt einen Stoßdämpfer.
Okay, aber mit dem Stoßdämpfer allein ohne Auto drumherum kann ich auch noch nichts machen.
Genau,
Das wolltest
das
du
ist
damit
ein Teil
sagen.
vom Auto. Aber Chris, erzähl ruhig gerne mal darüber.
Wunderbar. Aber dann würde ich sagen, bevor wir jetzt in die T2-Produktion und Koksa im Speziellen mit einbinden, machen wir direkt mal die erste Pause, weil den ersten Themenkomplex haben wir im Grunde jetzt mit Moon Mining so erstmal grob umrissen und abgehakt. Wie gesagt, wer dann noch im Speziellen die einzelnen Materialien und Rohmaterialien und mit den Komplexen sich auseinandersetzen will, da gehen wir vielleicht in der T2-Produktion auch nochmal immer rückwärtig noch ein bisschen drauf ein. Der muss sich da ein bisschen mehr einlesen. Vielleicht gehen wir da auch in der Extrasendung irgendwann nochmal mit ein. Aber ich denke, wir haben jetzt mal so grob umrissen, was Moon Mining überhaupt ist, was ich damit machen kann, wofür ich das brauche, wer das alles machen kann und gehen dann eben jetzt halt nach einer kurzen Pause in die T2-Produktion über. In der Pause würde ich euch jetzt halt, das Lied Fucking Rock'n'Roll, von The Leech vorstellen aus dem Album The Soundtrack of Your Summer und wünsche euch damit viel Spaß. Bis gleich. Devastated blast. It crossed my throat. Willkommen zurück. Ich hoffe, euch hat das Lied gefallen. Wir haben das Moonmining-Thema hinter uns gelassen und auch die Reaktion so ein bisschen durchgesprochen, was das überhaupt ist. Wie gesagt, die Details, die müsst ihr euch selber noch rausfinden. Vielleicht gehen wir auch so ein bisschen jetzt hier noch mit drauf ein. Aber wir gehen jetzt in das T2-Thema. T2-Production-Thema, genauer gesagt. Und da vielleicht nochmal ein kurzer Rückblick. Wir haben ja im vorangegangenen Capsule Talk, das war der Capsule Talk Nummer 4, die T1-Produktion durchgenommen und bearbeitet. Und einfach jetzt gerade mal die Frage schon an Chris, ist die T2-Produktion von der T1-Produktion komplett losgelöst oder wie verhält sich das? Baut das aufeinander auf?
Also die Blueprints, die benötigt werden, um zu starten quasi, sind die gleichen, aber im Endeffekt baut die T2-Produktion auf die T1-Produktion auf.
Das heißt, meine T1-Produktion haben wir uns BPCs von BPOs gemacht, also Blueprint-Copies von den Blueprint-Originalen. Und was meinst du jetzt halt, wenn das aufeinander aufbaut? Kann ich jetzt irgendwie die T1-BPOs nehmen und die upgraden oder wie läuft das?
Also prinzipiell läuft es so, dass du als Grundlage ein Tech-1-Modul nimmst und das quasi zum Tech-2 ausbaust. Bei den Kopien gehst du halt hin, du kopierst dir Tech-1 BPOs und machst da eine gewisse Menge an Kopien und die werden dann im späteren zu Tech-2-Copies erforscht.
Wenn du von Modulen redest, sollten wir vielleicht noch aufklären. Modulen ist im Grunde alles, was dann Items rauskommt, richtig? Also so eine
Ja.
Plasmawaffe, so ein Schießgewehr, irgendwie ist dann auch schon ein Modul.
Ja, ich rede von Modulen, weil ich ja in letzter Zeit ziemlich drauf fixiert bin, aber Tech 2-Produkte, die man herstellen kann, die gehen über Munition, über Module, Schiffe,
Rix.
Rigs zum Beispiel auch, Drohnen, alles was in Tech 2 erhältlich ist, kann man quasi produzieren. Ich weiß nicht, wie das mit
Es gibt keine Ausnahme. Alles, was auf dem Markt T2 ist, kannst du auch in Wenden.
auch hier, wie heißen sie, Cybernetics?
Oh, ja, okay. Da man aber auch keine Hardwirings und Implantate bauen kann. Ja, okay. Das geht natürlich nicht.
Die Sache, wir hatten es letztes Mal ja schon im anderen Capsule Talk angesprochen. Mittlerweile ist es so, dass man alles, was T2 ist, aus T1 Sachen erstmal hoch forschen muss oder umwandeln muss im Grunde. Da gab es aber doch eine Ausnahme, oder Marc? Du hattest es, glaube ich, beim letzten Mal erklärt. Was war da nochmal die Ausnahme?
Meintest du die BPOs oder was?
Ja, genau.
Ja, natürlich noch ein Teil Blueprint Originale T2, die es auf dem Markt gibt, aber ja, die sind A sehr teuer, wenn man sie noch kaufen möchte, und es B gibt keine neuen. Das ist diese Lotteriegeschichte. Ich glaube, das hatten wir beim letzten Capsule Talk schon erwähnt, wenn ich mich recht entsinne.
Genau.
Ja,
Ja, ich wollte es
aber.
noch mal kurz, dass wir in der Materie drin sind. Also es gibt einmal diese zwei verschiedenen Wege, wobei der eine Weg eben mit diesen Blueprint-Originalen von T2-Items im Grunde am Aussterben ist. Das war früher mal der erste Weg, der wurde dann abgesetzt, wurde allerdings nicht vollständig aus dem Spiel entfernt, aber verschwindet so nach und nach aus dem Spiel, weil einfach diese Blueprint-Originale teilweise entweder verloren gehen oder mit Spielern irgendwie aufhören, die Eve quitten und so. Der originale Weg oder der jetzt hat allgemein Beachtung finden sollte, ist der, dass man aus T1 Items und beziehungsweise T1 Copies T2 invented. Korrekt?
Das ist korrekt, ja.
Wunderbar. Wir machen das auch bei uns in der T2-Abteilung. Erklär erst mal, was eine T2-Abteilung überhaupt bei uns ist. Also was macht die, worum muss die sich kümmern, was macht die wiederum nicht? Wofür bist du in deinem Aufgabengebiet? Du bist ja T2-Abteilungsleiter mittlerweile. Wofür bist du da speziell zuständig?
Ja, also bei uns in der Korb gibt es halt eine gewisse Menge an Leuten, die im Bereich der Produktion tätig sind. Wir haben uns quasi zusammengeschlossen unter dem Schirm der Tech 2 Produktionsabteilung. Ich als Leiter dieser Abteilung, ich mache Marktanalysen, gucke, wie teuer ist die Produktion von gewissen Modulen, Schiffen, Munition halt, oder Drohnen, halt alles, was es gibt, und gucke mir den Wiederverkaufswert an. Und je nach Gewinnspanne plane ich halt gewisse Kontingente an Produkten herzustellen, die die Member dann übernehmen können, herstellen können, und ja, am Ende des Monats wird verkauft und die Iskis regnen.
Wunderbar. Aber das heißt, du behältst im Grunde hauptsächlich den Überblick und guckst eben, das lohnt sich. Also zum Beispiel,
Ja,
dir
ich
das
habe so
Megapulse
den
Laser
die
2 lohnt sich zu verkaufen. Davon stellen wir jetzt halt mal 2000 Stück her. Und sagst dann, okay, ich habe 2000 Stück herzustellen, das übernimmst du und ihr stellt jetzt her, korrekt?
Ja, genau. Also ich habe die organisatorische Leitung. Also ich besorge die Materialien. Ich stelle sicher, dass ja, die Leute arbeiten können, dass die Originale vorhanden sind, von denen kopiert wird. Und ja, kümmere mich alles um mit links und rechts, was dann nebenbei passiert, dass die Produktion reibungslos abläuft.
Okay. Zäumen wir einfach das mal Pferd von hinten auf. Das heißt, ich bin jetzt ein neuer Spieler. Ich habe keine Ahnung von T2-Produktion, was gar nicht so abwegig ist. Und komme zu dir und sage, ich möchte jetzt bei dir in die T2-Abteilung einsteigen. Dann sagst du mir, hör mal zu, nenn mir erstmal, was kannst du eigentlich? Und was muss ich dann eigentlich gucken bei mir? Was brauche ich? Was muss ich skillen? Was ist da die Voraussetzung, um überhaupt einzusteigen in die T2-Geschichte?
Ja, also erstmal kann man dazu sagen, dass jeder Spieler da einsteigen kann. Man muss nicht unbedingt korbgebunden sein, wenn man auf NPC-Stationen im HiSec irgendwo die Möglichkeiten hat zu produzieren, wenn die Station das bietet. Dann kann man auch alleine dort schon loslegen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. dort einzusteigen. Die Tech-2-Produktion selber, die spaltet sich einmal in den Bereich der Science, der Wissenschaft und der Produktion selber und ist relativ skill-intensiv. Also es gibt eine ganze Latte an Skills, die man braucht, um alles zu können. Man kann aber auch schon mit einem Bruchteil der Skills anfangen mit der Erforschung oder der Produktion.
Du meinst, es gibt da zwei Bereiche, einmal den Science-Bereich und einmal den Produktionsbereich. Wofür sind diese einzelnen Bereiche gut? Also Science ist dafür, dass ich erstmal überhaupt mir die BPO BP oder BBC irgendwie zusammenschustern kann, womit ich dann überhaupt bauen kann. Also das heißt,
Also
das ist dieser Bereich,
du
oder?
brauchst erstmal braucht jeder Spieler, der damit anfangen will, diese Originale, die man von den NPCs überall gesiedet kaufen kann.
BPO.
Die BPOs, genau, die braucht man, um erstmal den Grundstock zu haben an Originalen. Dann geht man mit seinen Science Skills, geht man hin und kopiert diese BPOs und kopiert sich eine gewisse Menge Kopien zurecht. Und diese Kopien werden dann mit Hilfe von Skills erforscht zu Tech 2 BPCs.
Aber wenn ich das jetzt richtig irgendwie vor Augen habe, also wenn ich mir zum Beispiel den Science Skill, der heißt auch Science Skill, raussuche, kann ich im Grunde, wenn ich den auf Rang 1 gelernt habe, ja schon anfangen, weil die weiteren Ränge zum Beispiel sagen ja einfach nur, dass die Deduktion für die Zeit der Kopierdauer irgendwie zuständig ist. Also dass
Ja,
man mit
also
höheren Skills schneller kopieren kann.
mit dem reinen Science-Skill kann man kopieren. Das ist korrekt, ja. Wenn man Science dementsprechend hoch hat, kann man auch mehr kopieren. Aber die wichtigen Skills, die da zum Tragen kommen, sind die Skills Laboratory Operation, Advanced Laboratory Operation. Die erhöhen hinterher die Slots an parallelen Kopievorgängen oder Invention-Vorgängen.
Noch kurz beim Science geblieben. Also es gibt ja neben Science gibt es auch, glaube ich, noch Metallurgie und den Research Skill. Sollte man die haben? Braucht man die oder sind die eher unwichtig? Was stellen wir zum Beispiel bei uns, wenn jemand neu bei uns in die T2-Abteilung kommt, für Anforderungen? Sagst du, ich möchte die und die Skills auf dem Level haben oder sagst du, Science Rang 1 langt mir und dann ansonsten geht's in die Produktion, die anderen Skills, wo wir gleich noch drauf
Ja,
eingehen.
also bei uns gibt es eine gewisse Liste an Voraussetzungen, die man mitbringen muss, um mit der Produktion eines gewissen Items zu beginnen oder halt zu starten mit dem kompletten Prozess. Research oder wie sagst du, Metallurgie gehört jetzt direkt nicht dazu. Die sind bei der Tech 2-Produktion erstmal, ich sag mal, nebensächlich. Metallurgie Das braucht man dazu, um BPOs zu erforschen, was den ME- und PE-Wert angeht. Aber haben jetzt letztendlich in der Tech 2-Produktion keinen weiteren Bewandtnis.
Du
Reicht
sagtest
nicht
auch
bei
gerade,
Katschin?
wenn.
Entschuldigung, weil da in der Regel ja alle BPOs schon erforscht sind.
Das wollte ich gerade darauf hinaus. Du sagtest gerade, man muss sich erstmal die ganzen BPOs, also wir reden ja immer noch, wie gesagt, von den T1-BPOs, die muss ich mir erstmal besorgen. Ist das Standard, dass man die sich erstmal selber alle kaufen muss? Weil da sind ja, glaube ich, auch ein paar teure dabei. Oder gehe ich dann in eine Koop, also bei uns zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal uns jeweils als Beispiel, muss ich bei uns auch die BPOs mitbringen oder in anderen Koops oder kriege ich die dann gestellt?
Also bei uns in der Koop jetzt speziell sind diese BPOs den Membern zugänglich. Die Member können auf diese BPOs zugreifen, wenn sie gerade nicht irgendwo in einem Job eingespannt sind. Die sind in der Regel erforscht und wir erweitern unsere Palette eigentlich täglich,
Zu
wenn wir
meinem
nicht schon alles
Leidwesen.
haben. Und jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte.
Aber diese BPOs, die wir
Ach
also
so.
als Korb vorrätig haben, die
Ja.
sind jedem zugänglich und die kann man dann auch unbegrenzt verwenden,
Richtig. Also bei
wie
uns in der
ich
Koop kann
meine.
man die halt benutzen. Die bietet die Koop halt an. Wenn man jetzt alleine ist und produzieren will, dann muss man sich diese BPOs von NPCs kaufen. Die werden auf verschiedenen Stationen im Highsec gesiedet. Und kosten natürlich von bis. Also wenn ich ein teures Item herstellen will, dann kostet auch die BPO dementsprechend viel. Und wenn ich irgendeine Komponente nur herstellen will, dann ist es relativ günstig.
Ja, man kann sie aber auch bei uns im Copyshop kaufen. Das ist auch sehr praktisch.
Ja, korrekt. Absolut.
Das ist der Werbeklauen, der ist aber, mitgetanzt.
Du hast auch gerade noch angesprochen, der eine Skill war ja dann auch dafür da, dieses Laboratory Operation oder Advanced Laboratory Operation. Damit kann ich mir weitere Slots freischalten. Was hat es denn
genau
mit diesen Slots auf sich?
Ja, also man hat standardmäßig ja einen Slot. Und mit diesen Skills, Laboratory Operation und Advanced Laboratory Operation, kann man sein eigenes Slotvolumen bis auf ein Maximum von 11 ausbauen.
Was meinst du?
Und elf? Das.
Ja, Chris?
Ja, und das hat dann hinterher zur Folge, dass du 11 parallele Jobs laufen lassen kannst. Du kannst von verschiedenen Erforschungen, also MEP-Erforschung über Kopie-Jobs bis hin zu Inventions, kannst du parallel 11 Stück nebeneinander laufen lassen.
Also ich kann sagen, ich habe hier 2 PPOs, also ich brauche auch, also ich kann jeweils eine Kopie, einen Kopievorgang statt mit einer BPO. Also wenn ich jetzt 2 BPOs hätte, kann ich sagen, ich nehme 2 Slots und mache mir jetzt jeweils von diesen BPOs, mache ich mir davon Kopien und im dritten Slot mache ich was anderes und im vierten wiederum was anderes und habe dann im Grunde, wenn ich es perfekt habe, 11 Stück. 11
verschiedene Slots. Ja, man muss sich dabei nur merken, wenn ich eine BPO jetzt in einen Job einspanne, also ich ziehe jetzt Kopien von einer BPO, dann ist die für die Dauer dieses Vorgangs weg, also nicht mehr zugänglich.
Wie lange kann das dauern? Also denke ich mal, wird es auch Unterschiede geben, aber was ist so eine Zeitspanne?
Ja, also je nach Skills und je nachdem auch, wo man das macht, variiert die Zeit. Es gibt auch Implantate, die diese Zeit verkürzen. Ja, und in der Regel, wenn man es jetzt zum Beispiel an einer Post macht oder auf einer Station, in der Regel so 2,5, 3 Tage. Dann kann man einen Copy-Run machen mit dem maximalen Ergebnis.
Okay, also ich habe hier meine BPOs, habe die vielleicht auch von der Corp schon gestellt bekommen, dass ich mich die gar nicht kaufen musste. Was kostet mich das dann? Brauche ich da irgendwie Titanium? Muss ich da irgendwelche Asteroiden für abbauen? Oder muss ich da Geld reinstecken, damit ich mir so eine Kopie machen kann? Wie verhält sich das?
Also der reine Pi-Vorgang, der kostet, wenn man seine eigenen Strukturen benutzt, also irgendwelche Postmodule, dann kostet der nur den Sprit, ansonsten, also für die Post ansonsten nichts, ist quasi kostenfrei. Auf Station zahlt man halt für die Stunden der Slotnutzung der Station. Ansonsten ist der Kopievorgang erstmal kostenlos.
Okay, aber das heißt, ich muss jetzt also, außer dass ich mir die PPO beschaffen muss und Zeit mitbringen muss, muss ich da erstmal keine weitere Arbeit reinstecken. Und wenn du sagst, es dauert da so ein Kopiervorgang irgendwie 3 Tage oder kann 3 Tage dauern, also nichts, was nach 10 Minuten erledigt wäre, ist das dann auch erstmal relativ stressfrei, weil ich ja dann währenddessen Mission Running oder was mache.
Also genau, also man zahlt halt an irgendwelchen NPC-Stationen, zahlt man halt seinen Obolus, um den Slot halt zu mieten, sag ich mal, während dieses Kopiervorgangs. Ja, aber ansonsten ist es sehr stressfrei, ja.
Okay. Ich habe meine Kopie angeschmissen. Muss ich da irgendwie was, wenn ich da so einen Slot anschalte, noch groß was beachten? Muss ich da noch irgendwas einstellen? Es gibt ja diesen ME-Wert, PE-Wert, PE-Wert. Den haben wir auch schon in dem Capsule Talk 4 angesprochen. Den wollen wir jetzt gar nicht groß eingehen. Aber gibt es ansonsten noch irgendwas zu beachten? Oder ist das dann schon im Grunde die ganze Kunst gewesen, an meine T2 BPC, also Blueprint Copy, zu kommen?
Also ich sagte vorhin, mit den 2,5, 3 Tagen, um das maximale Ergebnis zu erzielen, mit dem maximalen Ergebnis meinte ich die Attribute, die ein solcher Copy-Run haben kann, das ist einmal die Anzahl der Kopien und die Menge der lizenzierten Runs, die auf dieser Copy drauf sind. Das geht bei Modulen bis zu einem Maximum von 300, wenn ich mich nicht irre. Bei Drohnen sind es 1500. Bei Munition 5000, glaube ich.
Yep.
Und bei Schiffen,
redest du jetzt von
bei Schiffen weiß ich es jetzt nicht. Das sind die Durchläufe, die hinterher da drauf sind. Eine Max-Run, Copy-Run quasi beinhaltet jetzt bei Modulen, ich nehme jetzt mal als Beispiel so ein Expanded Cargo Hold, beinhaltet 20 Kopien und pro Kopie könnte ich dann 300 Tech-1-Items herstellen. Die ME- und PE-Werte werden dabei von der BPO übernommen.
Also, um das nochmal kurz aufzudröseln für dumme Leute wie mich. Ich habe also die zwei Attribute, die noch für mich wichtig sind, neben dem PE und MEPE-Wert, den wir, wie gesagt, schon besprochen haben. Einmal kann ich sagen, wie viel Kopien ich überhaupt von einer Blueprint-Copy machen möchte. Das heißt,
Korrekt.
ich habe eine Blueprint-Copy und sagt, ich möchte 10 Kopien davon haben. Und ich kann dann noch die Durchläufe, die jeder einzelnen Blueprint-Copy bestimmen. Das heißt, ich sage, ich habe zwar 10 Kopien, aber ich möchte wiederum, dass jede einzelne Kopie wiederum 1500 Drohnen zum Beispiel produzieren kann, wenn ich die dann später in die Produktion schmeiße.
Ja, das ist soweit korrekt. Die Menge der Kopien beeinträchtigt jetzt die Zeit. Also, wenn du nur die Hälfte an Kopien machst, dann brauchst du auch nur die Hälfte der Zeit für den Job. Und die Menge an den Runs, die auf der Kopie drauf sind, die schlagen sich hinterher, wenn man Tech 2 bauen will, in der Menge der Runs wieder. Also, die schlagen da durch hinten.
Ja, da kommen wir noch dazu. Aber ansonsten, es kostet mich also nicht mehr. Und wie viele Kopien kann ich denn von so einer Blueprint-Original herstellen? Also ich meine, ich kann unendlich viele herstellen, aber wie viel kann ich denn im Grunde pro Run, pro Copy-Slot oder was ich da halt verwende, machen? Kann ich das auch
Ja,
unendlich
20,
einstellen?
ja.
Dann läuft es 2 Jahre? Ah ja, 20,
Das,
okay.
also der Max-Run ist 20.
Ja, maximal sind auch irgendwie 30 Tage, glaube ich. Danach fängt er an zu mosern. Ausnahme sind Capitals, die können durchaus länger brauchen mit der Kopierzeit. Aber da kann man sowieso nur ein Run davon machen.
Gut. Also wir haben die Kopien jetzt vorliegen. Also sagen wir mal, ich habe jetzt halt 20 Kopien von Megapulslasern. Und wie viel kann ich 500 Stück oder was pro Kopie herstellen? Oder was war das genau?
300. 300 Tech 1 Module kannst du dann bei einer gemaxten Copy Run kannst du dann 300 Tech 1 Module herstellen.
Okay. Gut, also ich habe 20 Kopien und jede Kopie kann wiederum 300 Pulslaser herstellen. Und das ist aber immer noch T1. Wie kriege ich das dann jetzt auf T2 hoch?
Ja, richtig. Also, wenn man sich dann eine solche Kopie anguckt, dann kann man unter dem Bereich, lass mich jetzt nicht lügen,
Erfindung.
bei mir heißt es anders.
Invention.
Ja, ich muss mir jetzt gerade mal eine Kopie raussuchen.
Ja, ist clientabhängig.
Dumm die, dumm die, dumm
So.
die.
Ja, wenn man keine Tech 1 Kopie gerade zur Hand hat,
Dann
dann
nimmt
muss
er
man das
macht
versuchen.
nichts.
Kein
BPO wird
Ton.
auch
So,
machen.
ja, also genau, unter Bill of Materials auf einer Tech 1 BPC sieht man einmal die Kosten und die Skill-Voraussetzungen, die man braucht, die man erfüllen muss, um dieses Tech 1 Produkt herstellen zu können. Und unter dem Reiter Invention oder Erfindung, wie der Marc sagt, da sieht man, welche Skill-Voraussetzungen man mitbringen muss, um eine solche Erfindung anzustoßen, eine solche Invention. Und unten unter Materialien, da sind die Data Cores aufgeführt. Ja, das sind Materialien, die sich bei diesem Invention-Vorgang verbrauchen. Das
Also
Data
das heißt, wenn ich eine
Interface.
T1, Entschuldigung, wenn ich unterbrechen darf, wenn ich also eine T1 PBC habe, möchte die auf T2 bringen, dann langt es mir nicht, dass ich nur Skills habe, sondern da fängt es dann eben an, dass ich auch zusätzliche Materialien mitbringen muss, die ich da irgendwie verbauen muss oder beisteuern muss, damit dieser Vorgang dann auch zu T2 hochklappt.
Ja, genau, an diesem Punkt fängt es halt an, ein bisschen kriminell zu werden, was die Kosten und die Skill-Voraussetzungen betrifft, weil da kommen wir gleich noch drauf, die Skills wirken sich auch noch auf die Erfolgschancen aus, dieser Erfindung, dieser Invention. Aber bezüglich dieser Materialien, die verbraucht werden, es gibt eine gewisse Menge an Data Cores, also es gibt unterschiedlichste Data Cores für alles Mögliche und je nach Copy Art wird halt andere Mengen, andere Sorten gebraucht, die sich halt bei so einem Invention Run verbrauchen. Dieses Interface, was man da noch sieht, das ist wie so ein Werkzeug, das verbraucht sich nicht, aber ist eine Voraussetzung, dass man mitbringen muss, um diese Invention zu starten.
Also das ist wie mein Schmiedehammer, den ich bei mir habe als Schmied, den ich immer wieder brauche, aber ich brauche es halt
Ja,
nicht.
wenn du Schmied bist und einen Hammer brauchst, dann brauchst du auch als Tech 2 Erfinder quasi dieses Interface.
Aha.
Und die Data Cores wiederum verbrauche ich beim Vorgang von T1 auf T2 hoch.
Genau.
Und diese T2-Geschichte, also ich habe gehört, kopieren kann ich überall auf der NPC-Station oder halt bei mir auf der POS. Geht es auch dann eben, wenn ich das von T1 auf T2 hoch erfinden will? Oder
ja, das kommt auf die
spezielle Voraussetzung.
Das kommt auf Science-Slots an, die auf dieser Station vorhanden sind. Man kann auch da hinwenden.
Die sind limitiert.
Ja, sicher. Die sind dann, jede Station hat ein gewisses Kontingent nur an Slots, die zur Verfügung stehen. Und je nachdem, wenn andere Spieler die belegt haben, muss man natürlich warten. Wenn man die Möglichkeit hat, sowohl die finanziellen als auch den Rückhalt von der Koop, kann man auch, wie gesagt, an einer POS diese Inventions und auch die Copies vorher betreiben. Im Prinzip diesen kompletten Ablauf kann man auch an der POS abbilden. Da gibt es bestimmte Module für, in denen man das macht. Und ja, dort kann man dann halt diese Inventions starten. Ja. Diese POS-Module haben auch gewisse Vorteile. Die wirken sich dann zum Beispiel auf die Zeit aus, die man benötigt für Copy-Runs oder für Invention-Runs.
Das heißt, ich bin dann an der eigenen Post, die mich ja wiederum was kostet, die ist ja nicht kostenlos irgendwie.
Genau.
Da geht es dann schneller und dadurch habe ich wiederum Vorteile.
Ja, also es in der Regel ist es vorteilhaft, an einer Post das Ganze zu machen. Wenn man das jetzt allerdings allein in einem relativ kleinen Rahmen macht, ich sage mal, da tut sich jetzt nicht so viel. Ob ich jetzt eine Stunde 15 oder eine Stunde 30 für eine Menschenwoche, ist jetzt nebensächlich.
Für angehende T2-Produzenten und auch in kleinen Stückzahlen hast du recht, da ist dieser Zeitunterschied sicherlich nicht so wichtig und gravierend. Aber wo wir gerade auch bei Zeit sind, würde ich sagen, wir machen nochmal eine kurze Unterbrechung mit einem Lied. Ich habe für euch rausgesucht Get Out of My Mind von der Gruppe Singleton aus dem Album The High Seas. Bis gleich und viel Spaß.
Get out of my mind. Get out of my mind. Get out of
Willkommen zurück. Ihr hört immer noch den Capsule Log Nummer 5. Wir haben also unsere Sache angestoßen, in der Post oder in der NPC-Station, wo auch immer gerade Slots frei waren. Und jetzt warten wir. Und was ist, wenn das Teil jetzt halt ausläuft und der mir sagt, okay, ist fertig, wo gucke ich und wo hole ich ab und was mache ich damit?
Ja, also erstmal muss man dazu sagen, je nach Art der Kopie dauert eine Invention unterschiedlich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Munition oder Drohnen invente, dann dauert eine Invention zum Beispiel nur eine Stunde. Bei Modulen dauert es eine Stunde, 15 Minuten. Und bei Schiffen kann es auch gerne mal einen halben Tag oder einen Tag dauern, bis diese Invention durch ist. Ja, also abhängig von den Skills im Science-Bereich hat man eine gewisse prozentuale Chance auf Erfolg dieser Invention.
Das heißt, ich kann, wenn ich so ein so eine Invention starte, habe ich kein Endresultat fest, sondern habe ich so ein bisschen, brauche ich ein bisschen Glück oder was? Oder wie
werden Sie das? Also sagen wir mal so, prinzipiell kann man sagen, mit maximalen Skills besteht eine 50%ige Chance, dass dieser Invention-Vorgang Erfolg hat.
Bei Modulen.
Bei Modulen, richtig. Und man kann sich halt diesem 50%-Wert durch Skills annähern. Und ja, und.
Also je schlechter meine Skills sind, desto weniger Chancen auf einen erfolgreichen Invention-Vorgang habe ich.
Das ist richtig.
Ganz genau, ja.
Eine 50%ige Wahrscheinlichkeit, die, glaube ich, man sagt so im Volksmund, sich bei 400 bis 500 Erfindungen dann auch ungefähr bei 50% einpendeln wird. Wenn man Kleinserien macht von 5 bis 10 Stück zum Beispiel, da kann man natürlich Pech haben und 8 von 2 sind Schrott. Und bei vielleicht, wenn man die nächsten 10 macht, sind dann auf einmal 8 von 10 dann wieder erfolgreich. Also es schwankt durchaus auch. Ne? Also wirklich erst bei großen Serien, die sind nicht erfolgreich. Und wenn sie nicht erfolgreich sind, heißt es sowohl, dass man die investierten Materialien, die Data Cores, als auch die Tech-1-Kopie verloren hat. Es ist weg.
Pief. Aha. Das heißt aber auch, wenn ich jetzt mir zum Beispiel ein Schiff irgendwie selber bauen will oder sowas und sage, ich tue mir das selber kopieren von T1 und ich tue mir das selber irgendwie hoch auf T2 researchen, inventen, genau gesagt, dann lohnt sich das gar nicht, eins zu machen, sondern dann mache ich am besten direkt 2 oder 3 Kopien, weil ich davon ausgehen muss, dass dann, wenn ich eins machen würde, mir das vielleicht im Nirvana landet.
Also ausgehend davon, dass du einen Fehlschlag hast bei dem Invention-Vorgang, musst du im Prinzip immer. Es kann auch sein, dass du 0 von x Inventions erfolgreich hast. Das kann auch passieren. Also es ist nicht gesagt, dass ich jetzt eine Kopie ziehe und die ist auch erfolgreich. So kann man das nicht sagen.
Gibt es einen Grund, warum diese Mechanik eingeführt wurde, die mir jetzt gerade nicht so plausibel ist?
Ja, ich denke mal also ich weiß natürlich jetzt nicht, was sich CCP dabei gedacht hat, aber nur Leute, die sich da halt auch wirklich im Thema vertiefen, sich die Zeit nehmen, die Skills hochzuziehen und und auch, ich sag mal, im größeren Stil im Produktionsbereich, im Menschenbereich generell arbeiten, dass nur die Leute auch einen langfristigen Erfolg haben.
Für also im Grunde ist es ein einfacher Schwierigkeitsgrad, der da eingeführt wird, ein zusätzlicher.
Ja, sagt, richtig. Okay, also
ihr müsst hier noch ein bisschen weiterdenken, ihr müsst planen, dass da was schief gehen kann und wir machen hier auch keine 100%ige Sache irgendwie draus, sondern ihr müsst da schon ein bisschen
Den Unterschied zwischen einem frischen Einsteigercharakter aus und einem perfekt ausgeskillten Charakter, ne?
Also über die Masse wird hier Konstanz erreicht. Also es ist nichts für jemanden, der mal für ein Wochenende reinschnuppern will, wie die Chancen da so sind, irgendetwas zu erreichen, weil erstmal muss man die Skills mitbringen, um überhaupt einsteigen zu können und dann ist noch immer gewährleistet, dass man dann auch wirklich Erfolg hat. Erfolg hat man dann über längere Zeit, ja.
Gut. Schau bitte kurz nochmal nach deinem Mikrofon und vielleicht die Frage an Tobi. T2-Produktion, wie viel stellst du denn zum Beispiel her? Du bist ja jetzt kein T2-Leiter mehr, aber ich denke, du wirst noch T2 produzieren. Was produzierst du, beziehungsweise was inventest du für dich und was stellst du dann her? Dass man da einfach mal so einen Einblick hat, was es da eigentlich aktuell so auf dem Markt gibt.
Ja gut, ich habe natürlich jetzt einen riesen Vorteil, dass mein Charakter jetzt schon nahezu 5 Jahre alt ist, also im Bereich von Science komplett ausgeskillt ist und quasi jedes erdenkliche Item produzieren kann, was auf dem Markt ist. Da habe ich natürlich den entsprechenden Vorteil, mir die Sachen heraussuchen zu können, die gerade zum Beispiel laut vorhergehender Marktanalyse vom Chris besonders ertragreich sind und eine ziemlich große Gewinnspanne abwerfen. Den Vorteil hat natürlich jemand, der gerade einsteigt, nicht. Der legt in der Regel sich auf 2 Skills fest, die vielleicht für 3, 4, 5 Items passen und ist dann auch gerade da hineingepresst in dieses kleine, ich sag mal, der ist begrenzt in seiner Auswahl. Wie gesagt, vorhergehend ist eine Marktanalyse. Und wenn ich mit dem einen Charakter komplett loslege und mich zum Beispiel auf Waffen Stürze, die in der Regel immer ganz gut gehen, zum Beispiel Pferd in 100er Artillerie oder auch große Laser von den Amar. Da
Jetzt
kann
nicht mehr,
man,
da sie jetzt alle produzieren werden.
ja, wie gesagt, man beachte die Preisschwankungen, die da durchaus in dem Marktsegment drin sind. Wo war ich stehen geblieben? Ja, wenn ich da wirklich bei der Stange bleibe, schmeiße ich mit dem einen Charakter auch schon mal so 1000, 1250 Stück auf den Markt pro Monat. Das ist aber dann auch wirklich durchgehend immer arbeiten und bei der Stange bleiben. Das ist bei Katsching übrigens auch kein Problem. Wir haben ein sehr wunderbares Konzept. Und zwar, dank dem Chris und unserem zentralen Einkauf hat derjenige, der Interesse daran hat, bei uns Tech 2 zu produzieren, an und für sich nicht viel Arbeit. Lediglich man stellt seine Slots zur Verfügung, seine Skills und halt seine Zeit, um das Ganze zu installieren. Die Materialbesorgung, der Einkauf, der Verkauf, die Blueprint-Besorgung, Lagerung etc. pp. Das wird alles komplett von der Corp besorgt. Sowohl als auch die Einstiegskosten, die bei null liegen, weil letztendlich alle Materialien, die man braucht, erstmal von der Korb vorgehalten werden, ausgehändigt werden
Wenn ich
und
da kurz
hinterher
mal
abgenommen werden.
zwischengrätschen darf, weil du
Ja.
bist ja im Grunde hier jetzt schon auch in der Produktion mit drin. Ich würde da einfach noch den Zwischenschritt erläutern wollen und das am konkreten Beispiel. Wir haben ja vorhin gesagt, wir haben unsere T1 BPOs, haben davon uns 20 Kopien gemacht, unsere Megapulse-Laser. Jede Kopie 20 Stück mit 300 Durchläufen. Jetzt haben wir gerade gelernt, wenn ich das auf T2 hochinventen will, sind von den 20 Kopien im Grunde 10 circa kaputt, also
Die
50
sind
Prozent.
ungefähr 10 kaputt und es kommt dazu, dass man auch nicht mehr von den Tech-1-Werten ausgehen kann, sprich von der Kopie da, die da rauskommt, dann nicht wieder 300 Waffen produzieren kann, sondern auch bei der Tech-2-Produktion oder bei der Kopie sind dann auch die lizenzierten Runs eingeschränkt. Das heißt, im Falle von Items ist man dann auf 10 Runs pro Kopie limitiert.
Das ist nicht ganz richtig. Ich weiß nicht, ob es eben erwähnt wurde. Es gibt natürlich auch noch Möglichkeiten, die Randzahlen außer über die BPC zu verändern, und zwar mit Dekryptoren.
Erklär das kurz.
Also
Wo
es
setzt das
gibt,
an? Was ist das?
also wenn man eine Invention startet und sich das mal anguckt, ne, wird man sehen, man hat die Möglichkeit, noch bestimmte Zusatz-Items hinzuzufügen. Das sind einmal Meta-Items, die kennt ihr alle, wenn ihr, ne, irgendwo ein NPC plattgeschossen habt und da einen Laser findet, der vielleicht ein bisschen anders heißt, gibt es auch Listen drüber, kann man ein Meta-Item hinzufügen bei dieser Erfindung. Das Item geht natürlich auch kaputt, erhöht aber dann eure Invention-Chance. Und es gibt Dekryptoren, die ihr hinzufügen könnt. Die Dinger sind dazu da, um die Eigenschaften der T2 BPC zu verändern. Ihr könnt die Randzahl verändern, das macht Sinn bei Schiffen. Ihr könnt die ME- und PE-Zahl dadurch verändern und so dann eben mit geschicktem Rechnen nochmal einen Extragewinn rausholen. Die Teile werden im Hacking-Sites gefunden und sind eben auf dem Markt verfügbar, weil andere Spieler sie verkaufen.
Aber da muss ich dann quer durchrechnen, ob sich das überhaupt lohnt, das einzukaufen oder das erstmal zu besorgen, wenn ich mir die selber irgendwie erschießen will oder sowas.
Genau. Letztendlich ist
Also
es ja
machen
so,
wir ja so,
dass
ja.
die auch nicht gerade billig sind und je nachdem, wenn die Kopie nicht erfolgreich ist, sind die Dinger auch weg.
Die
Und
sind auf
letztendlich
jeden Fall weg, ja.
muss man dann halt in seine Kalkulation mit einzubeziehen. Also wenn man ein Item produziert, was am Ende vielleicht 500.000 ISK erwirtschaftet an Gewinn oder auch als Endpreis und muss dann vielleicht, um am Ende ein Item mehr zu bekommen, in die Krypto kaufen, der 10 Millionen kostet, dann kann sich jeder ausrechnen, dass es einfach sinnfrei ist.
Ja, aber es macht bei Schiffen zum Beispiel Sinn, ne? Also wenn man die dicken Pötter inventet oder so.
Verständnisfrage. Wir hatten ja vorhin gesagt, ich kann so eine T1 PPC irgendwie bei meinem Pulslaser, Megapulslasern auf 300 hochmachen. Jetzt hat gerade Tobi mir erklärt, dass das dann auf 20 oder was bei T2 dann limitiert
Also
ist.
standardmäßig ohne Dekryptoren kommt immer eine 10-RAN-Kopie
Oder
raus
eine
im
10er-Kopie. Kann ich
Technikbereich.
doch eigentlich meine, kann ich dann doch direkt meine T1 PPC, die ich ja erstmal kopiere am Anfang, kann ich doch dann auch direkt auf
Nein,
10
und zwar
festlegen,
geht es
oder?
immer davon aus, wie viele RANs die Tech1 BPC hat. Die 10 RANs Tech2, die du bei einer erfolgreichen Erfindung rausbekommen wirst, gelingen auch nur, wenn du eine maximal RAN Tech1 Kopie als Grundlage benutzt. Das
Ja,
heißt,
okay. Prozentualer Wert. Ne, wenn du zum Beispiel, ne, wenn Maxzahl 300 wäre und du hast 299, wirst du einen Run bei der T2 BPC verlieren. Bei Schiffen ist es sogar standardmäßig, dass nur ein Run rauskommt. Egal welches Schiff du inventest und egal wie hoch deine Kopie war. Wenn du einen Dekryptor benutzen möchtest, musst du dafür sorgen, dass du eine Max-Run-Kopie nimmst. Also bei Bombern oder sowas. Ne? Weil sonst klappt das auch nicht. Du kannst dann zwar den Dekryptor benutzen, da steht dann eben laut Liste der, ne, gibt irgendwie plus zwei Runs oder plus ein Run. Wird trotzdem nicht passieren, wenn du nicht eine Max-Rang-Copy von den Fregatten angenommen hast zum Entwenden.
Lohnt sich denn eigentlich dieser ganze Aufwand mit erst T1 BPO kopieren und dann hochinventen, weil wie gesagt, kostet ja auch alles Zeit. Ich meine, die BPCs gibt es auch oft oder die meisten auch im Markt. Dass ich mir da einfach dort die PPCs direkt kaufe, T2 und dann daraus was baue. Lohnt sich das nicht?
Ja gut,
Taschenrechner
diejenigen,
ist dein
die,
Freund.
genau, letztendlich ist es ja wie so oft in dieser Welt, die Leute machen es auch nicht umsonst und wenn sie halbwegs bei Sinnen sind, werden sie zusehen, dass sie zumindest ihre Investition wieder rausbekommen, plus einen kleinen Gewinn und dementsprechend wird es in der Regel im Markt auch immer teurer sein, als wenn man es gleich selber produziert.
Es sei denn, der Verkäufer konnte nicht rechnen. Das passiert natürlich auch.
Weil die Investition ist ja letztendlich für denjenigen, der es ins Markt reinstellt, auch erstmal die gleiche.
Dann wunderbar. Dann würde ich sagen, wir haben fertig entwendet. Also ich habe jetzt aus meinen 20 Copies mit Max Run habe ich 300 Max Run habe ich jetzt habe ich 10 T2 Kopien noch übrig, weil die Hälfte ist ja verschwunden, verschrottet, hat nicht geklappt und die haben jetzt einen Max Run von 10. Das heißt, ich habe jetzt im Grunde kann ich mir 100 Megapuls Laser bauen. Korrekt?
Richtig, genau.
Also Megapuls Laser 2.
Richtig, genau. Also von den Kopien her. Man braucht natürlich dann auch noch Materialien dafür. Ne? Kommen wir zum
Ja,
nächsten
dann
Step.
denke ich, schlagen wir den Weg zur Produktion. Also wir haben ja jetzt unsere Voraussetzungen mit unseren Blueprint-Copies T2, die wir vorrätig haben und auf Tasche haben. Die habe ich jetzt da. Und was mache ich jetzt weiter? Welche Materialien brauche ich? Und welche Zeiten brauche ich, welche Skills brauche ich, dass man da einfach mal von Grund auf kurz sagen, was da need ist.
Also im Grunde braucht man dort auch die Produktionsskills wieder, die man auch braucht, um ein Tech-1-Item herzustellen. Letztendlich braucht man für die Produktion das Tech-1-Item auch selber in der Regel. Da gibt es auch Ausnahmen. Einfach aus dem Grund, weil das Tech-2 im Prinzip ja nur ein verbessertes Tech-1-Item ist. Genau das gleiche, was man mit der Kopie macht. Also sprich, man erforscht sie, wertet sie auf Tech-2, macht man im Prinzip auch mit dem Item selber. Man nimmt das Tech-1-Item als Basis, nimmt die Kopie, tut noch Materialien dazu, um ein verbessertes Item zu kriegen, was letztendlich in der Tech-2 ist.
Er ist ja fast
Das
doppelt gemoppelt. Das heißt also, bei meinem Megapulslaser, wenn ich da einen Megapulslaser 2 bauen möchte, brauche ich einmal einen schon fertig gebauten Megapulslaser T1 und ich
Richtig?
brauche dann meinen Megapulslaser T2 BPC, um dann
Richtig?
aus meinem Megapulslaser T1 ein T2 basteln zu können. Das heißt also, ich brauche
Genau.
meine Kopie und mein Item. Das ist ja doppelt gemoppelt.
Wird gepimpt.
Und man braucht neben dem Item auch noch, Materialien dazu.
Ist das auch, also ist mit allem so? Also auch Schiffe und so brauche ich immer erstmal die T1-Ausführung, die ich dann zur T2-Ausführung hochpimpen kann.
Ja.
Muss.
Ja.
Oh, das wird ja aber langsam ziemlich teuer. Lohnt sich das dann noch?
Taschenrechner.
Ja, gut. Okay, also ich habe jetzt meinen T1 Megapulse-Laser vorrätig und ich habe meine T2 BBC Megapulse-Laser vorrätig. Und was brauche ich jetzt? Also einmal an Skills, sagtest du, sind das die allergleichen Skills, die ich für T1 brauche? Also wenn ich die
dann brauche ich da nicht zwei. Du hast die Produktionsskills zum einen, um möglichst das T1-Item auch wirtschaftlich produzieren zu können. Das ist ja auch skillabhängig. Je höher deine Skills im Baubereich sind, desto wirtschaftlicher wird das auch, weil der Verlust bei der Produktion recht klein ist. Das wirkt genauso auch bei der Tech-2-Produktion. Zum anderen brauchst du aber auch noch die Science-Skills. Praktischerweise sind die Science-Skills, die du für das Tech-2-Item brauchst, genau die gleichen, die du vorher auch für die Invention gebraucht hast. Das heißt, in der Regel, wenn du fit bist, diese Invention vernünftig durchzuführen, bist du hinterher auch fit, das Item hinterher herzustellen. Alles andere wäre im Prinzip auch unsinnig. Dann zusätzlich zu den Skills brauchst du natürlich auch weitere Materialien. Kommen wir zu unserem Eingangsthema zurück, Mondmaterialien. Zu Reaktionen werden, dann zu komplexen Reaktionen. Das Produkt, was aus diesen komplexen Reaktionen rauskommt, sind wiederum Bauteile und Rohstoffe, die man für die Tech-2-Produktion benutzt. Genau an der Stelle
kommen sie dann zum Einsatz. Entschuldigung, ist das das einzigste, Chris, was ich brauche? Also meine Mondmaterialien oder brauche ich da noch? Also ich habe einmal mein T1-Basis-Item, ich habe meine Mondmaterialien und das war's. Brauche ich da noch was anderes?
Also es gibt eine ganze Palette an Materialien, die bei der Tech-2-Produktion mit einfließen. Das sind die ganz normalen Mineralien, die vom Mining herkommen, vom Refinern, der Asteroiden-Erze. Dann gibt es Planetary Interaction-Komponenten, also die beim PI hinten rausfallen. Und dann werden mittlerweile, glaube ich, ist es eine recht kleine Menge an Trade Goods, die von CCP noch geseedet werden. Ja, und dann braucht man halt Komponenten, die halt aus diesen Moon Endprodukten gefertigt werden. Ja, und dann kommen noch so RAM-Bausteine quasi zusammen. Und alles zusammen kommt in einen Topf zusammen mit dem Tech-1-Produkt und der Tech-2-BPC. Und kann dann zusammengeklebt werden zu einem Tech-2-Produkt.
Das hört sich alles aber sehr, sehr aufwendig an, dafür, dass am Ende irgendwie ein 200.000 ISK-Pulslaser rauskommt, irgendwie T2, oder sehe ich das falsch?
Wenn es einfach wäre, können sie jeder, ne?
Ja, aber dass sich das dann überhaupt noch lohnt, also da muss man ja wirklich Stunden mit Taschenrechner irgendwie da sitzen. Wie behältst du denn da den Überblick?
Ja, also ich
habe die Preise können sich auch jederzeit ändern. Und vor allen Dingen muss ich auch immer ein paar Tage dazu rechnen, weil ich meine, wenn ich jetzt heute anfange, ein T2-Item zu bauen, so richtig von Grund auf, muss ich ja erstmal T1-Item bauen, dann muss ich Kopien ziehen, das dauert alles ein paar Tage. Bis dahin haben sich die Preise doch schon wieder 10-mal geändert. Wie funktioniert das?
Das ist ja die Mechanik, die hinter allem steht, ist ja überall die gleiche. Also überall wird erst kopiert, dann invented, dann produziert. Und in der Zwischenzeit baut man seine Komponenten, seine Tech-1-Sachen, alles, was man halt braucht, um hinterher das Tech-2-Item zusammenzukleben. Und ich speziell habe für Cha-Ching ein relativ umfangreiches Excel-Sheet angelegt, wo ich vorne einfach nur eine Zahl reinwerfen muss und mir hinten eine Liste mit Sachen rausgeworfen wird, die ich einkaufen muss, damit ich jemanden mit Arbeit zumüllen kann quasi.
Tobi, wie sieht's bei uns aus? Also wir haben jetzt, wollen meine T2 Megapulse Laser bauen. Wir wissen, wir brauchen Moon Mining Materialien. Da haben wir ja vorhin gesagt, dass wir zum Beispiel kaum Moon Mining machen. Das heißt, wir kaufen die dann im Markt, korrekt?
Richtig, ja. Also wenn man nicht die Möglichkeit hat, das selber zu produzieren, greift man natürlich dann wie bei anderen Sachen auch, wenn man zum Beispiel keine eigene Mining-Abteilung hat, dann würde man auch Mineralien dazu kaufen. Und letztendlich, wenn man keine Produzenten hätte oder selber nicht produzieren, hat man vielleicht sogar auch noch die Möglichkeit, die Tech-1-Item einzukaufen. Wir haben jetzt den Vorteil, dass wir viele Abteilungen in uns vereinnahmen und auch ständig ausbauen. Im Zweifelsfalle, viele Leute machen es wirklich so, dass sie dann wirklich gerade die Mondmaterialien hinzukaufen. Oft auch zum Beispiel TPI-Materialien, weil sie einfach in der Menge, die man für eine Großproduktion braucht, vom Einzelnen gar nicht hergestellt werden können.
Die T2-Items, die ich jetzt habe, meine Megapulse-Laser, die sind jetzt fertig. Da möchte ich aber vorher noch die Frage anschließen. Wir hatten ja vorhin gelernt, dass wir für die Kopiererei und Forscherei eigene Slots haben. Da hatte ich ja 11 Stück, hatten wir vorhin besprochen. Wenn ich meine ganzen Skills hochgezogen habe, kann ich pro Pilot irgendwie oder pro Char 11 Stück haben. Gilt das dann auch für meine Produktionsslots T2? Sind die da gekoppelt? Oder
gleiche Prinzip. Man hat im Prinzip zweimal 11 Slots. Einmal die Science-Slots, die sich auf die Invention und die Kopien beziehen. Und dann hat man letztendlich auch, wenn man bei einem ausgeskillten Char, also wenn man davon ausgehen kann, hat man parallel nochmal 11 Slots, die man fürs Bauen benutzen kann. Da greifen der Bau der Tech 1 und der Tech 2 Items auf die gleichen Slots zurück. Das heißt, wenn man es geschickt anstellt und selber ein wenig effektiv arbeiten möchte, lässt man die Arbeiten nicht hintereinander stattfinden, sondern lässt teilweise schon viele Sachen parallel laufen. Zum Beispiel kopieren, erforschen. Man macht aber gleichzeitig zum Beispiel, stellt man schon die Tech-1-Items her, dass man hinterher alles zusammen hat, um dann die Tech-2-Items zu produzieren. Das heißt, es muss nicht zwingend alles nacheinander erfolgen, sondern man kann zum Beispiel diesen Science-Bereich mit Kopieren und Inventen parallel zur Produktion laufen lassen, weil das wiederum auf andere Slots zugreift.
Was denkst du, ist T2-Produktion sehr... Ja, also kompliziert kann man ja teilweise eben sagen, weil man, wenn man jetzt das alleine machen würde, halt sich sehr viel Forschungsarbeit erstmal auf dem Hals hält, allein schon die Marktanalyse und dann auch eben T1 produzieren, die Copies ziehen, entwenden und so weiter. Aber meinst du auch, dass das lohnt sich? Also wie viel Geld kann man denn so mit einem Char mit 11 Slots jeweils circa im Monat verdienen? Also ich meine ja, ich brauche jetzt keine genauen Daten, weil es ja auch so ein bisschen Geheimnis ist, was man da so verdient. Aber wenn man jetzt einfach mal so einen Megapulse-Laser, alles was im Markt halt schnell weggeht, sage ich mal, Masse produziert, was kann man da so verdienen als T2?
Wir können da schon unterm Strich, reden wir unter Umständen, wenn man wirklich bei der Stange bleibt und wirklich geschickt einkauft und auch analysiert, reden wir schon von hunderten Millionen pro Charakter, pro Monat.
Dafür, dass man dann täglich irgendwie mal so eine halbe Stunde sein Zeug anschmeißt, oder?
Das sollte man dann schon einfahren, ja, mindestens. Allerdings, wie gesagt, ist ja dann auch ein entsprechender Gegenwert da. Und man hat es ja auch selber in der Hand, ob man es nun wirklich formvollendet und wirklich bis auf die letzte Minute ausgereizt betreibt, dann ist es natürlich ein bisschen aufwendiger. Dementsprechend steht dann ein etwas höherer Gewinn am Ende. Oder ob man es wirklich nebenbei hobbymäßig betreibt. Das hat man wie bei vielen Tätigkeiten in EVE auch selber in der Hand und kann da auch so ein bisschen selber bestimmen. Letztendlich, die einzige Grenze ist dann wirklich hinterher... die Zeit, die man investiert.
Die Geschichte ist ja dann so, was ist denn so das größte Item, was ich T2-mäßig herstellen kann? Oder das größte Schiff, was so am längsten braucht, was so auch am teuersten wäre?
Wir
das
reden von Tech-2 Battleships, oder?
Nee, Jumpfrachter sind noch...
Der Jumpfrachter, stimmt, ist ja auch Tech-2, richtig.
Verkauft man sowas dann ganz normal im Markt oder macht man das als Auftrag oder macht man das nur für die Korb?
Wohl als auch, ne? Also... Klar, wenn man als große Industriekorb agiert, hat man in der Regel auch, wenn man geschickt am Markt ein bisschen agiert, auch größere Abnehmer, die einem das dann exklusiv abnehmen. Viel verkauft man auch am Markt, es ist so ein bisschen gemischt. Also gerade die ganz großen Sachen, die natürlich auch entsprechende Investitionen voraussetzen, zum Beispiel Jumpfrachter, wenn man da einsteigen möchte, muss man auch schon irgendwie die Aussicht haben, dass man das über eine gewisse Zeit sag ich mal, regelmäßig abgenommen bekommt, damit sich das irgendwann amortisiert.
Meint ihr, ist das profitabler, wenn man das so an einem Stück in der Korb im Grunde einfach nur, wie du es vorhin beschrieben hast, so seinen Job macht als Inventor und Producer? Oder ist, wenn man alles so in einer Hand hat, also einmal Asteroiden abbauen, Moonmining betreiben, die BBOs selber sich kaufen, gucken, was sich überhaupt lohnt im Markt, zu den gewissen Zeitpunkten produzieren, lohnt sich diese ganze Geschichte? Wird das überhaupt gemacht, dass es da so Einzelkämpfer gibt? Weil für mich hört sich das so kompliziert an und so umfangreich, dass ich mir das irgendwie selber alleine gar nicht zutrauen würde.
Also wenn man wirklich alles von der Pike auf als Einzelkämpfer machen möchte, also sprich selber minern, selber analysieren, selber einkaufen, selber verkaufen, selber produzieren und wirklich alles komplett selber machen. Vielleicht lassen wir die Moon-Materialien und Reaktionen einfach mal außen vor, weil wir haben ja vorher schon mehr oder weniger festgestellt, das kann man einfach nicht alleine leisten. Ja, dann muss man sich wirklich irgendwann am Ende fragen, ist man mit anderen Dingen ja nicht effektiver und besser dran in Eve, was zumindest hinterher das Einkommen betrifft. Ich würde sagen, es ist ein Teamsport. Man kann es als Einzelkämpfer betreiben, aber bei weitem nicht so effektiv, als wenn man zum Beispiel eine potente Korb im Hintergrund hat, die auch schon gewisse Mechanismen hat, die ineinander greifen und die auch eine Massenproduktion voraussetzen.
Naja, je nachdem. Also ich denke schon, dass es einige Spieler in Eve gibt, die mehrere Accounts besitzen. Und dadurch, dass sie eben die gleichen Tätigkeiten mit eben mehreren Charakteren machen können, schon die Möglichkeit haben, da richtigen Rubel zu schieben. Setzt eben voraus, dass man, wenn man eine Post sich irgendwo hinstellt, diese auch auslasten kann, damit es auch Sinn macht. Und mit einem Char lohnt es sich definitiv nicht, aber ich denke schon, wenn man sich viel Arbeit spart, alles im Markt kauft, von den T1-Materialien nicht selber herstellt, auch die RAMs irgendwie kauft, dann kann man da mit gut Geld verdienen und hat auch noch einen überschaubaren Rahmen an Arbeit.
Die ganze T2-Geschichte, wo findet die eigentlich hauptsächlich statt? Wir haben ja gelernt, dass es Asteroiden im 00 gibt, die höherwertig sind, und wir wissen auch, dass die Monde im 00 höherwertig sind. Kann man sagen, okay, es ist auch effektiver, wenn ich dann direkt im 00 produziere und invent?
Nein.
Oder
nein.
Ist das ein anderer Weg? Warum ist das nicht so?
Weil du musst das Zeug ja auch irgendwie hin und her schippern. Du hast zwar die Möglichkeit, Sachen zu verkaufen, aber auch im 00. Am einfachsten ist es immer, alles nach Hita zu schippern und da einfach den Sell-Button zu drücken und neu einzukaufen und wieder zurück zu schippern.
Das heißt, auch wir bei uns läuft alles im High-Sec ab im Grunde und halbwegs nah zu einem Trade-Hub.
Richtig.
Also ich würde sagen, T2, wir haben den Weg jetzt gegangen von Materialbeschaffung über die Komponenten, die wir brauchen. Moon Mining hatten wir vorhin schon angesprochen, wie wir die PPCs bekommen, dass ich ein T1-Item brauche, das ich dann aufrüsten kann zu T2, wissen wir jetzt halt auch. Die einzelnen Attribute, Skills haben wir auch, denke ich, durchgesprochen. Habt ihr jetzt noch irgendwas, wo ihr sagt, das muss man auf jeden Fall bei T2 jetzt halt noch wissen, wenn ich da anfangen möchte zu produzieren, oder haben wir das ziemlich gut abgehandelt?
Ad hoc fällt mir nichts ein, ne?
Naja, dass CCP es immer noch nicht geschafft hat, T2 Haustiere irgendwie zu implementieren, aber.
Ja.
Ich möchte immer noch mal darauf hinweisen, dass Haustiere in Eve sicherlich eine Bereicherung wären.
Ja, und unbedingt T2. Was wäre denn ein T2 Haustier gegenüber einem T1 Haustier?
Oh, das ist.
Katze und Tiger?
Katze und Tiger, gutes Beispiel, ja. Doch. Oder Pferd und Pony.
Ja, oder man macht aus einer Maus Elefanten, ne?
Chris, noch an dich die Frage abschließend. Du bist ja im Grunde wirklich nur für die Organisation T2 zuständig. Du produzierst zwar auch selbst, aber die ganze Materialbeschaffung oder das Verkaufen macht ja bei uns in der Korb jemand anderes. Machst du eigentlich sonst noch irgendwas im EVE Online, außer jetzt da zu sitzen, deine Excel-Tabelle zu bewundern? Sprich, bist du auch noch in anderen Bereichen aktiv, PvP, oder machst du Mission Running, oder bist du da wirklich fest verankert, nur auf der Station hocken und T1 irgendwie zu bewundern, was zu T2 wird?
Ich muss mich erstmal für mein Mikrofon entschuldigen. Tut mir leid, irgendwie habe ich hier einen Gremlin im System.
Ja, der hat sich dann verpisst.
Wenn es jetzt wieder geht, dann freue ich mich. Im Moment sieht es so aus, als ob ich nichts anderes mache. Ich habe Verwaltungsaufgaben, wie man so schon sagt, und kümmere mich darum, dass die Leute am Kacken bleiben.
Ah, die eine Frage noch, weil ich gerade gucken wollte. Wie viel Chars hast du denn? Wir haben ja letzte Woche von Steffen gehört, dass er irgendwie mit 10 verschiedenen Chars, 36 Hulks und 87 Reserve-Hulks in irgendwelchen Belts hockt oder so und dort 10 Milliarden ISK ameinert. Wie viel Chars hast du denn? Und kann ich, wenn ich mehrere Chars auf einem Account habe, das parallel laufen lassen? Oder läuft es wie mit dem Skillsystem, dass ich immer nur ein Char irgendwie aktiv halten kann bei sowas?
Also du kannst mit mehreren Charakteren parallel die Slots benutzen. Also du musst natürlich nacheinander einloggen und deine Slots füllen, aber du kannst sie alle laufen lassen. Ich persönlich produziere aktuell mit 9 ausgeskillten Charakteren.
Ach du Schande. Das heißt, du loggst am jeden Tag mit 9 Chars ein, fliegst durch die Gegend irgendwie zur Post und tust dort Data-Cores nachfüllen und was weiß ich?
Ja, so kann man sagen. Also ich bediene circa 90 Slots, sowohl im Science als auch im Produktionsbereich. Und wenn man so eine Phase hat, wo man inventet, dann, wenn man einmal durch ist, kann man vorne wieder anfangen.
Ja, wenn man so eine Phase hat, wo du inventest, dann stehen alle anderen erstmal hinten an, würde ich sagen.
Nö, das geht eigentlich ganz gut. Also, ich habe ja auch so viele. Und,
Es gibt
Boah, voll der Angeber.
auch Phasen, wo ich einfach mal keinen Bock habe und gar nichts mehr mache, weil es
Es
einfach auch
gibt
nervt.
auch Phasen, wo ich an der Post stehe und einfach nur noch fluche, dass ihr so viele Charaktere habt, weil irgendwie alles Slots belegt sind.
Muss man noch weitere Possen aufmachen. Ich meine, da kann man ja abhelfen. Ich stelle mir das einfach nur als Zeitaufwand total stressig vor, irgendwie. Kann mir
Also
das
ich
gar
persönlich
nicht
finde das
vorstellen.
recht chillig, muss ich dir ganz ehrlich gestehen, weil je nachdem auch, wie man seine Produktionsaufträge plant und so, da hat man natürlich dann auch Möglichkeiten zu sagen, okay, jetzt mache ich doch eben ein bisschen Gas und habe dann den Rest des Monats Ruhe, weil ne, ich weiß, ich habe mein Zeug dann verdient.
Also wenn man das mit einer gewissen Fixierung macht, indem man halt, wo wir sind, ist vorne dran geht an die ganze Sache, dann kommt da auch schon richtig was bei rum. Also so ist es nicht. Die 100 Millionen, die der Tobi gerade angesprochen hat, die würde ich jetzt mal an die untere Skala des Gewinns setzen. Kommt
Ja,
natürlich auch immer drauf
mehrere
an,
hundert
was
Millionen hatte
man.
ich gesagt.
Bitte?
Ich sagte mehrere hundert Millionen.
Ja, gut, okay. Also es kommt immer darauf an, was man produziert. Wenn man jetzt irgendwelche kleinen, irgendeinen Kleinscheiß produziert, hat man viel zu tun und kriegt eventuell nicht so viel hinterher raus. Aber wenn man dann hinterher mit ein bisschen Kapital hingeht und die Rohstoffe kauft für größere Items, zum Beispiel die Megapulslaser oder die Schiffsproduktion oder was weiß ich, dann hat man auch eine entsprechende Gewinnspanne, ne?
Ja, also wie gesagt, dass ihr da euren Schnitt macht, bin ich mir sicher. Wie gesagt, es hört sich halt sehr stressig an. Aber wenn man dann wiederum irgendwie durch so einen T2 leider wie dir irgendwie schon sowas vorgegeben bekommt und dann einfach nur noch seine Slots voll machen muss, dann hört sich das dann wieder schon entschärft an.
Ja, es
Aber
ist
ich würde
eine
sagen, wir
Sache der
lassen.
Organisation, ne? Also es ist halt, wie so oft im Leben, wie man sich organisiert. Man entwickelt da mit der Zeit gewisse Erfahrungen und Mechanismen, um den Ablauf einfach zu optimieren. Und dann ist es, wie ich Marc gerade schon sagte, ich finde es dann gar nicht mehr so stressbehaftet. Es ist relativ stressfrei sogar.
Aber Sibi, du hast dich doch auch mal versucht. Was war denn mit deiner Produktion?
Ja, ich hat mich auch produziert, wollte ich gerade sagen. Ich habe mich auch versucht im Produzieren. Ja, also ich fand es einmal kompliziert. Allerdings muss ich auch sagen, also ich habe mit einem Char produziert, also sprich 11 Slots am Ende. Und das ging dann schon. Das kann man schon machen. Ich hatte dann einfach real-life-mäßig etwas Stress und habe dadurch das eingeschränkt. Das hat jetzt auch bis jetzt angehalten, im Grunde die letzten 8 Wochen. Aber das wird sich auch wieder bessern. Ich werde auch in den Invention- und T2-Bereich wieder einsteigen, werde mich dann an Koksa, an Chris wenden und hoffen,
Ja, ich
dass ich
warte.
da zurande komme. Ja, ich weiß. Ich habe so ein
Er hat
bisschen
sein.
Angst noch irgendwie.
Nee, er hat sein Badge auch abgegeben. So ist es ja nicht.
Ja, habe ich. Und
Ja.
ich habe
Ja.
sogar auf mein Geld verzichtet und der Korb gespendet. Und ich habe noch viel, viel mehr getan. Ich habe sogar einmal Slots gespendet. Boah, bin ich gut.
Na, ich
Ja,
glaube,
freut mich.
der Edo hat sich für einen Leuchtkeks qualifiziert. Das ist
Ja.
Hab ich doch schon, glaube ich, oder?
Hast du schon einen?
Sein
Dazu
Titel.
muss man sagen, das ist
Glaub.
bei Cha-Ching ein spezieller Orden für Mitarbeiter, die ihn verdienen.
Mich.
Zum Beispiel, ja.
Für besonders geltungsbedürftige Mitbewohner und Mitstreiter.
Ich bin sehr stolz drauf. Aber ich möchte damit eigentlich die T2-Sache noch abhaken. Und ganz kurz, wirklich, ich mache jetzt auch keinen Break mehr, weil für die 10 Minuten, wo wir jetzt auf das Thema eingehen werden, lohnt sich das, glaube ich, nicht. Ich würde gerne noch wissen, wie sich es mit der T3-Produktion verhält, was da der Unterschied ist, ohne da jetzt zu erklären, was man machen muss und welche Items man braucht. Aber die gibt es ja eben auch noch. Und da wollte ich einfach mal in die Runde fragen, seit wann gibt es T3? Weil ich glaube, die gibt es ja noch nicht so lange oder von Anfang an zumindest nicht. Und was hat es damit auf sich? Was ist das?
T3 ist das, was uns im Prinzip bei in Eve Wurmlöcher beschert haben. Ich weiß gar nicht, wie lange es sie schon gibt. Gefühlt jetzt schon, sage ich mal, anderthalb
2009,
Jahre.
glaube ich.
Ja, mit den Wurmlöchern sind neue NPCs aufgetaucht. Das nennen sich die Sleeper, die auch wirklich nur in den Wurmlöchern drin existieren.
Schlafen da.
Genau. Und mit den Sleepern, die man natürlich auch töten und farmen kann, haben sich natürlich auch neue Loot-Möglichkeiten ergeben. Und natürlich für die Eve-Gesellschaft auch neue Erkenntnisse und Ressourcen. Als da wären halt das Sleeper-Loot selber, als auch spezielle Gase, die in den Wurmlöchern vorkommen, als auch diverse Science-Materialien, die man in Hacking-Sites findet. Die gibt es auch wirklich nur in den Wurmlöchern drin. Und
Was ist denn ein T3-Item eigentlich?
dem einhergehend
Pengu.
haben sich dann auch neue Schiffe ergeben. Zurzeit gibt es in jeder Rasse ein Tech-3-Cruiser-Klasse-Schiff, das sich zu anderen Schiffen unterscheidet, im Speziellen, weil es eine Modulbauweise hat. Das heißt im Prinzip, man kann sich ein Schiff nach seinen Bedürfnissen selber zusammenbasteln, was eine ganz geile Sache ist. Sprich, Triebwerke, Waffensysteme, Schilde, was weiß ich, was alles dazugehört, kann man individuell gestalten und zusammenbauen.
Also ich habe hier eine Tengu, das ist ein so ein T3-Schiff und meine Tengu kann ganz anders sein als deine T3-Tengu.
Richtig, genau. Weil zum einen hat man das Chassis und man hat fünf verschiedene Module, mit denen man das Schiff zusammenbastelt. Und diese Module und das Chassis sind zurzeit auch die einzigen Tech-3-Items, die es im Spiel gibt. Und die entstehen in einer Produktion, die auf den Ressourcen basiert, die man aus den Wurmlöchern bekommt, wie gerade erklärt. Der Produktionsablauf ist noch um einiges komplexer als die Tech-2-Produktion. Aber das alleine wird einen ganzen Abend erschlagen.
Ja.
Von
Aber
daher
im Grunde funktioniert
einfach
es doch
nochmal
genauso
angekratzt, ja.
eigentlich. Also ich heißt, ich, im Grunde brauche ich dann wieder ein T2-Item oder was, was ich dann hoch zu T3. Was?
Nein.
Nein.
Es ist
Was?
komplett
Gut.
abgekapselt, weil es ist
Okay,
keine
das ist dann eigentlich
Aufwertung.
verwirrend.
Keine Aufwertung eines Basis-Items, sondern ist eine völlig neue Technologie, basierend auf den Sleepern.
Gut, wunderbar, Sache geklärt, Thema abgehakt. Machen wir vielleicht mal eine eigene Sendung draus, würde ich sagen. Aber gibt es auf jeden Fall auch die T3-Produktion, aber führt heute zu weit. Ich denke, wir haben heute genug gehört. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr euch gerne bei uns in-game im Channel Charging melden. Richtig, Marc? Oder ist Char-Ching?
Char-Ching, ne?
Ja, Char-Ching. Oder auch gerne mal bei uns auf Teamspeak vorbeischauen, ts.char-ching.de. Da gibt es auch einen Channel, der public ist. In die anderen könnt ihr natürlich leider nicht rein. Aber wenn da mal Fragen sind, seid ihr herzlich eingeladen. Oder eine Mail an soerdi@char-ching.de oder edo@justnetwork.eu. Egal, ob das eine Frage zum Inhalt ist. Auch wenn ihr Fehler irgendwie bei uns gehört habt, wo ihr sagt, das haut aber so nicht hin, das stimmt nicht. Macht uns da gerne darauf aufmerksam. Das stellen wir gerne richtig. Wir sind da auch nicht perfekt. Naja, mag schon, ich weiß.
Was?
Und ja, das höre ich doch fünfmal am Tag irgendwie. Bodo the King.
Ja, das liegt daran, ich habe mir mittlerweile Makros gebastelt, die immer bestimmte Textzeilen abspielen. Und wenn ich dumme Fragen kriege, drücke ich immer nur den Knopf.
Und dann steht da,
Bei dir
ich
habe ich irgendwie eine
haustiere.
Schleife.
Vielen Dank. Gut. Aber wie gesagt, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder Anmerkungen, meldet euch gerne. Seid herzlich eingeladen. Für konstruktive Kritik ist immer ein Ohr offen. Und ich möchte dann noch kurz das Thema auch für den nächsten Capsule Talk schon mal anbringen, weil das schon relativ lange feststeht, dass das jetzt nach diesen beiden Capsule Talk 4 und 5 kommen soll. Und zwar ist das Thema Wurmlöcher, also sprich WHs. Da werde ich dann auch hoffentlich einige kompetente Gäste dazu haben, die schon genervt haben, dass sie auf das Thema warten. Ich hoffe, sie sind dann auch bereit, hier als Experten Rede und Antwort zu stehen.
Wehe, wenn nicht.
Und wie gesagt, ich hoffe drauf. Und dann begrüße ich auch auf jeden Fall wieder Marc, hoffe ich, und auch Tobi. Und wenn
Na
ihr noch was
klar.
habt, bringt's jetzt oder schweigt für immer. Ansonsten verabschiedet euch, Marc.
Ja, wenn ich für immer schweigen muss, da ich ja jedes Mal wieder das mit dem. Nee, ich lasse das jetzt mit den Haustieren. Nachher werde ich wieder verhauen. Nee, tschö, bis zum nächsten Mal.
Ja, ich
Tobi?
verbleibe auch mit dem Schö. Danke, dass ihr mal wieder da seid. Und mich zum Schweigen zu bringen, das muss erst noch erfunden werden. Bis dann.
Ja,
Ja, wir
und
entwenden
ich
heute
kann
Abend.
mich auch noch verabschieden. Ich muss mich für mein Mikrofon entschuldigen. Aber um auch nochmal Werbung für die T2-Produktion von Cha-Ching zu machen, ich suche weiterhin tapfere Minions, die meine Armee joinen können. Wir bauen dann einen Todesstern.
Ich hoffe mit Haustieren.
Und mit einer Rolltreppe.
Mit Rolltreppe, verstehen Sie?
Mit Rolltreppe, ja.
Genau. Hi, Trooper.
Sucht einfach mal bei YouTube nach Todesstern mit Rolltreppe. Ihr werdet Spaß haben.
Ja.
Ich danke dir, Chris. Toll, dass du da warst. Das mit dem Mikrofon war auch die meiste Zeit absolut okay. Wie gesagt, die anderen Stellen, da werden wir es verstanden haben und verschmerzen das. Trotzdem bin ich froh, dass du da gewesen bist. Und ansonsten möchte ich euch jetzt verabschieden. Bis zum nächsten Capsule Talk mit dem Lied Healer and Death von Mary Ale aus dem Album Priest Hunter. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. We'll be right back.